Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Folge 90 des Gadgetfunk. Heiko, wie haben wir das geschafft?
Hallo Carsten, keine Ahnung, wir haben irgendwann mal angefangen, jetzt sind wir bei Folge 90, aber time flies, ja? Das ist unglaublich, wie schnell doch die Zeit vergeht. Und
ja, die Kinder 90, werden groß 90. Und interessieren sich nicht mehr für uns und wir sind schon bei Folge 90.
Ja, eiskalt erwischt, würde ich sagen. Hallo Carsten, schönen guten Abend.
Und herzlichen Glückwunsch an den neu gekrönten Pokalsieger in Recklinghausen und Umgebung. Marian, geht's dir auch gut?
Ja, danke. Mir geht's auch sehr, sehr gut. So, ich bin ja jetzt gespalten zwischen Zweitliga in der blauen Richtung und Pokalsieger in der gelben Richtung, ne?
Ja. Früher hat man solche Menschen Winning-Team-Joiner genannt, so beim Counter-Strike. Ja? Sagt der FCB-Fan. Ja, natürlich auch hallo und schönen guten Abend, Marian.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, Heiko und Carsten. Ich grüße euch sehr.
Geht's euch auch so gut in der Pandemie wie mir?
Ein Hoch auf...
Ja, die besten Themen gleich zu Beginn, dass wir immer ein bisschen...
Ne? Bam, kommt der Downer um die Ecke.
Nein, überhaupt nicht Downer. Ja. Also Downer als bei den ersten Minuten hier, kriegen wir es eh nicht mehr hin. Also machen wir jetzt was Lustiges.
Das ist doch schön.
Also der echte Downer war doch eigentlich das Wetter, oder?
Ja, aber das bleibt ja so. Da können wir einen Running Gag draus machen. Tja, weil nach dem einen Tief jetzt kommt schon das nächste. Das verdrängt das aktuelle Tief. Also es bleibt... Doof.
Nach dem Motto, der Highlander unter den Wetterlagen, es kann nur ein Tief geben, oder was?
Nee. Nee? Vor dem Tief ist nach dem Tief, nein, wie?
Nach dem Tief ist vor dem Tief.
Ja, weißt du, die Natur braucht ein bisschen Wasser, ist doch alles gut.
Ja, aber die Menschen brauchen Sonne.
Meinst du echt, diese Menschen brauchen Sonne?
Diese, ja, ein paar mehr, ein paar noch mehr.
Ja, ist doof bei dem Messe.
Obwohl, manche Menschen sollen.
Genesen, ne, die jetzt ja im Biergarten feiern könnten. Jetzt wird ihnen doch gerade das Maß verregnet und verhagelt. Das ist ja auch doof. Ungerechte Welt, Mensch. Schäm dich, Wetter. Ja.
Obwohl, manche Menschen sollten nicht so lange in die Sonne, habe ich das Gefühl. Das
meinst du, die kriegen sonst was im Kopf oder was?
Noch mehr als
wenn
geht ja mal.
Das Resthirn verbrennt, wenn es zu heiß wird und das Wetter beugt dem einfach vor. Das könnte natürlich sein, dass da was Größeres dahinter ist, ja, hinter dieser Wetterlage, dass die Leute nicht ganz durchdrehen.
Ja.
Aber sehen wir es nochmal.
Bill Gates ist schuld.
Ach, Bill Gates, das ist ganz einfach von da oben bestimmt. Ja? Jetzt überleg mal, wir hätten noch super geiles Wetter die ganze Zeit, da würden ja die Menschen durchdrehen. Und der Neid würde noch größer werden. Von Impfung und nicht Geimpften her und der darf mehr als ich. Von daher ist es auch gar nicht so schlecht, wenn es auch nicht so gutes Wetter ist. Dann streiten sich die Menschen auch nicht so viel über das, was sie nicht dürfen oder vermeintlich
wollen. Weil sie eh daheim bleiben, meinst
du? Richtig.
Ja. Wobei, also ich kann das jetzt eigentlich nicht aus dem echten Leben, real life soll man nicht mehr sagen, habe ich irgendwo gehört die Woche. Eigentlich ist mir noch kein Impfneid im echten Leben widerfahren.
Vielleicht, weil du noch nicht vollständig geimpft bist?
Ja.
Starke These. Aber Carsten, musst du da abends auch mal aus deiner Bubble raustreten, ja?
Aus der Bubble raus, ja.
Nein, es hätte schlimmer kommen können, vielleicht mit dem Impfneid. Aber da wir ja schlechtes Wetter haben, ist es alles halb so.
Ja, und es geht jetzt wirklich an, aber boah.
Na. Super, no, alles schick. Alles schick, es geht voran. Die Priorisierungen werden aufgehoben, wenn jetzt noch genug Stoff reinkommt. Alles gut. Das wird.
Vatertag war auch. Muttertag haben wir hinter uns. Wahnsinn.
Echt? War Vatertag?
Ja.
Grenzen verschwimmen. Ach stimmt, war Donnerstag, ja.
Ja, ein Glück, dass wir da nicht aufgenommen haben. Ne?
Warum der Bollerwagen, als ich im Keller war, so an mir rumgebettelt hat, dass ich mit dem Gassi gehe.
Ich habe das noch nie gemacht. Ey. Diesen Schmarrn.
Nein, mit Bollerwagen, nee, never. Never ever. Nee,
doch.
Das ist, glaube ich, auch so ein Aussie-Ding, oder? Entschuldigung.
nee, tatsächlich ist das im Ostwestfalenländle.
Wollte ich doch sagen. Ostwestfälisch.
Ist mir das erste Mal so richtig untergekommen mit dem Bollerwagen.
Nee, so. Das war ja. so ein irgendwo so schönes Festchen oder sowas. Ja, mal hingehen, ein bisschen essen, zwei Schoppen trinken. Das war früher immer ganz nett und das wird bestimmt auch nächstes Jahr wieder ganz toll werden. Aber jetzt mit dem Bollerwagen aufrecht von dann ziehen und im Bollerwagen kriechend geschoben werden, wieder heimkommen, nee, das ist nicht so das Ding. Ja, aber jedem das eine,
ich
meine.
Ich bin langweilig, ich habe das nie gemacht.
Warum wundert mich das nicht?
Ne, hätte der VfB Eichstätt gespielt, wäre es da hingegangen.
Mit dem Bollerwagen.
Das ist ja Quatsch, die haben da ja gutes Bier und was zu essen, muss ja nichts mitnehmen. Darf man eigentlich seine eigene Verpflegung dahin mitbringen? Habe ich gar nicht ausgelöst.
Ja, ich glaube nicht, dass die.
Die harte Security nimmt dir bestimmt den Proviant,
weil Köln
früher auch schon als Wurfgeschoss.
Das ist so wie an der Brexit-Grenze, da würde die Buttersemmel sofort aus der Hand gerissen. Ich behaupte mal, da darfst du auch mit einer Semmel rein. Mit deiner eigenen.
Mit eigenem Proviant?
Ich denke schon.
Ja, die Termine, die
Aussetzungen
stehen ja schon, ne, für. Was haben wir gesagt? Wir fahren in den Pott mit dem VfB Eichstätt-Fanzug.
Da müssen wir erstmal Merch kaufen. Ich glaube, das sind die hier sehr dankbar.
Echt? Haben die einen gescheiten Merch?
Die haben, ja, gescheit ist immer relativ, aber die, also einen Merch haben die schon, ja.
Nur dann.
Gegen wen spielen die dann im Pott?
Nochmal was?
Gegen wen spielen die dann im Pott?
Die spielen gar nicht im Pott. Wir machen bloß hier fremde Fankultur. Wir bringen euch fremde Fankultur. Ferne Fankultur.
Ach so,
Je nachdem, wie schnell Schalke nochmal absteigt und vielleicht Eichstätt aufsteigt, schauen wir mal. Und
Heiko, vielleicht laden wir uns eine Groundhopping-App runter vorher.
Was ist denn eine Groundhopping-App?
Kennst du keine Groundhopper? Das sind die Jungs, die sich zum Ziel gesetzt haben, so viele Fußballstadien wie nur irgendwie möglich aktiv besucht zu haben. Da kannst du richtigen Stress draus machen. Und da gibt es dann Grundregeln, mindestens eine Halbzeit, dann hast du halt dann die Halbzeitpause Zeit, irgendwie das zweite Bezirksligaspiel dir in der Nähe zu suchen und zu finden. Und kannst dann
einem Nachmittag auf dem Level geht's da los.
Zwei Grounds klar machen. Ja.
Wie hieß denn früher, jetzt ist den Namen vergessen, wie hieß denn die erste Geolocation-App, die wir damals immer benutzt haben, die dann irgendwie auch in sich wohlgefallen aufgelöst hat? Fucking hell. Wo du mit Venues einchecken konntest. Namen schon auch. Was waren so die erste App, wo du an verschiedenen Locations einchecken konntest, noch bevor das mit Facebook
Swarm,
und sowas möglich war?
Swarm fällt mir jetzt ein. Und davor war Foursquare.
Und das hieß
Google
doch
Maps?
Foursquare, danke. Foursquare.
Foursquare.
Das war doch die Mutter aller Eincheck-Apps, oder?
Habe ich tatsächlich auch, ich habe auch geForsquare.
Hatten wir damals benutzt, ja. Und dann ist geswarmt worden, dann war es integriert in allen möglichen anderen Social-Plattforms.
Hatten wir nicht damals sogar, das war wahrscheinlich ich alleine dann. Ich glaube, ich habe sogar eine Foursquare-Plakette für unser Belkin-Büro besorgt damals.
Ja, du warst der All-Time-Mayor von
Belkin Office. Und sie, was aus mir geworden ist.
Zweifelhafte Titel. Oh ja, the good old Foursquare. Ja, richtig. Die hießen irgendwann Swarm, dann habe ich es nicht mehr benutzt.
Ja.
Vielleicht sollte man es mir auch. So eine App ist natürlich während der Pandemie auch total sinnvoll.
Ja.
Guck mal, wo ich mal eingecheckt habe. Homeoffice.
Wir können ja mal ganz sanft genau. Und sacht wieder mit Instagram anfangen. Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht doof.
Instagram.
Mhm. Und dann trinken wir zwei Bier, dann gehen wir in die Vollen und machen dieses Ding mit TikTok. Begeisterung.
Ich sehe uns schon am Freitag unser erstes TikTok aufnehmen, Carsten.
Ja, oder wenn wir da nicht
oder wir gucken erstmal, wie das da so ist.
Also meine Töchter schicken mir regelmäßig ganz total lustige TikTok-Videos.
Ich glaube, da gibt's auch ganz
tolle Sachen. Und ich habe schon lustig,
öfters mal gehört, dass der TikTok-Algorithmus wohl der perfideste und beste ist, der da so draußen rumgeistert, der dich halt ziemlich hart abholt und frisst.
Oder andersrum formuliert, du steigst nichts Böses ahnend ein und fällst in die Zeitkapsel und stellst fest,
richtig. Er holt dich halt sehr gekonnt ab.
2 Stunden später starrst du immer noch in dein Smartphone.
Ja. Ja. Könnte sein. Ja, lass uns das mal angucken. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ne?
Mit einer Aufmerksamkeitsspanne eines Eichhörnchens, nein, auf keinen Fall.
Die sind kurz, Maria. Das ist auch was für dich. Ich glaube, die sind bloß so 10 Sekunden lang.
Das kriegst du hin. Das kriegst du hin. Aber ich merke ja, also das mit TikTok, ich fühle mich da immer alt und so unflexibel, wenn ich mir auf YouTube Best of TikTok Dinge angucke. Von daher macht es vielleicht doch mal Sinn, sich das anzuschauen. Vielleicht wird sich ja auch so ein alter Foursquare Swarm-Account mit TikTok irgendwie knubbeln.
Hast du deine Zugangsdaten noch?
Könnte ich noch haben irgendwo.
Ist egal.
Start 1, 2, 3, 4 müsste noch gehen.
Admin, ja. Mhm.
Ja, genau. Admin ist auch schön. Ich sehe schon, das wird großartig, wie auf TikTok.
Aber dieses Passwort hat mich eine Zeit lang häufig gerettet.
Was? Admin?
Ja, als ich damals hin und wieder mal links des Router gewechselt habe und getestet habe, das war immer safe. Mit dem immer gleichen Passwort. Marian kräuselt die Stirn. Wir reden jetzt gerade nicht von Security, wir reden nur von Commodity. Und einmal war, das war auch, ich glaube, das war sogar zur Cebit in Hannover, da hatten sie verschlüsseltes WLAN, ohne das WLAN freigegeben zu haben. Und da hat dann die kurze Google-Suche nach dem Standardpasswort von D-Link geholfen. Und peng, war ich drin im WLAN.
Vielleicht noch eine nette Geschichte. Seitengeschichte an der Stelle. Ich war letzten Mittwoch im Porsche Museum gewesen in Stuttgart. Hab da ein Ladedingsi für iPads abgegeben zum Testen, wenn die mal wieder aufmachen, dass sie auch ihre Demo-iPads da gescheit laden können. Und ein bisschen mit den Jungs von der IT da rumgefragt und erzählt. Und irgendwie ging es dann auch um, ja genau, wie man dieses Ladeding für 24 iPads dann sichern kann oder abschließen kann. Ja, wenn ihr eins kauft, dann ist dann auch so ein Zahlenschloss dabei. Und dann fangen beide an zu lachen, dann kriegt das wie alles hier die 0911 als Passwort. Okay, fair enough, ja. 911 als Passwort bei Porsche scheint verbreitet zu sein. Fand ich sehr.
Aber es ist doch auch mal schön, wenn du ein paar Schwaben findest, die nicht so querdenken.
Oh, Chapeau, Herr Rieber, der war ja gut. Der war ja gut. Ja. Ist auch besser mit 911 als 0711, oder?
Oder 0815.
Boah, 4711, okay, genug von den Standardpasswörtern, die wir so verwenden. Okay, wir müssen alle unsere Passwörter ändern. Fun Fact. Ne? Also wenn ihr mal irgendwann da in der Nähe vom Porsche-Werk seid, ihr braucht WLAN, probiert es mal mit der 911. Packt da vorne hinten dran eine 0. Geht schon.
Wobei WLAN-Schlüssel ist mindestens 8-stellig. Jetzt kommst du.
Du probierst halt 2-mal die Kombination. So kreativ werden sie nicht sein. Oder schreibst dann ein Turbo dahinter noch.
Ja, genau. Das ist doch, ganz, ja, okay. 18-2-2. Irgendwie so.
What? Okay.
18-2-2.
2-mal 0911.
Okay.
18-2.
Ach ja. Für Profi-Security-Tipps hört einfach den Gadget-Funk und erzählt euren Frauen davon. Die werden es auch.
Ja, wir haben auch eine sehr, sehr ernst gemeinte Security-Folge aufgenommen. Das war damals vor der Pandemie, da waren wir noch seriös.
Wir werden auch wieder zu alter Form zurückkehren, wenn wir wieder im Normalmodus laufen können.
Zu alter Seniorität und Seriosität.
Ja, das Senior sind wir schon bald.
Schreibt uns in die Shownotes oder gibt Kommentare, ob ihr uns Seniora wünscht. Oder ob Marian euch einfach nur zu albern ist oder so. Ja.
Oder ob sie sich Senioritas wünschen. Senioritas? Wer weiß.
Oh, Leute. Sonst so letzte Woche? bei mir war viel, aber nichts, über das ich reden möchte.
Doch so viel? Ja, da habt ihr, mir fällt gerade auf, ich habe mich in den letzten Folgen mehrfach zu oft, musste ich dir leider für all deine Tipps so recht geben. Ja.
Leider.
Siehe schon wieder. Leider. Ja, es widerstrebt dir meinem Naturell, aber.
Das ist so, das erinnert mich jetzt an die junge Dame, die hier letzte Woche kurz zu Besuch war und dann auch so knister, knister. Ja, hast ja recht gehabt.
Da kommt ja das Senior-Level wieder durch, ja, um der Mikrofon zu
sagen. Ja, zumindest lassen. Im privaten Leben schaffe ich es. Ein bisschen.
Ja, das ist, ich nehme sie auch dankbar an, ja. Auch wenn ich nicht deine Tochter bin. Aber Marian, welches Team Bratkartoffeln, welches Team bist du? Roh oder vorgekocht?
Sowohl als auch, ehrlich gesagt.
Sehr das gute kommt Antwort.
Ganz drauf an.
Sehr gute Antwort. I like. Denn die Frage habe ich Carsten auch vor ein paar Tagen gestellt. Da ich mir jetzt nicht sicher war und ich in der Vergangenheit immer nur dann Bratkartoffeln beziehungsweise meine Frau Bratkartoffeln gemacht hat, wenn es einen Tag vorher Pellkartoffeln oder sowas gab und die Reste verwurstet wurden, dann waren die ja natürlich schon vorgekocht. Jetzt hat sich meine Frau einfach einen ganz deftigen Leberkäse mit Ei und Bratkartoffeln gewünscht und wir hatten keine Pellkartoffeln am Vortag. Also stand ich vor einer Entscheidung, schwerwiegend vorgekocht oder roh. Und natürlich, was mache ich? Ich frage Papa Carsten. Carsten, wie machst du denn deine Bratkartoffeln? Und der Lifehack oder der Tipp an der Stelle, der echt gut war, roh, aber 15 Minuten Messer vorher, dass die Stärke ausgeschwemmt wird, dann kleben sie nämlich nicht und dann in Butterschmalz schön ausgebraten. Und ich muss sagen, ich weiß noch nicht, ob es jetzt, ob das für mich persönlich gut war, denn ich habe, Christine hat die Bratkartoffelstaffette an mich übergeben und gesagt, du machst jetzt immer Bratkartoffeln. Also es hat funktioniert, das mit Carsten, vielen Dank dafür. Die waren super lecker. Ich habe nur festgestellt, ich hätte die Zwiebelchen ein bisschen später noch dazugeben müssen. Die sind so ein bisschen dunkel geworden.
Ja.
Das kann aber auch geil sein. Richtig.
Ja, war jetzt auch nicht schlecht, aber ich so 3-4 Minuten später.
Das ist halt eher so Erwachsenenzeugs. Sowas willst du nicht machen, wenn Kinder mitessen.
Ich hab ich habe zwei Pfannen gemacht. Einen mit Zwiebeln, eine ohne Zwiebeln und habe auch festgestellt, dass die Füllmenge der Pfanne natürlich auch noch entscheidend ist für den Erfolg der perfekt knusprigen Kartoffelwürfel.
Na ja, klar.
Aber ich muss sagen, es sind sehr gut geworden. Ich bin sonst kein guter Kartoffelverarbeiter, aber die waren echt sehr, sehr lecker. Ja, das hat gut funktioniert.
By the way, wenn du mal Klöße gemacht hast, die übrig gebliebenen Klöße klein schneiden, Scheibchen schneiden, trocknen, ein bisschen austrocknen lassen und mit zu den Bratkartoffeln dazugeben.
Ja, das ist dann okay. das Schweizer Bauernfrühstück, glaube ich. Oder, ja.
Das hört sich fast so nach Thüringer Resteverwertung an. Gute Thüringer Klöße.
Kann sein, keine Ahnung. Aber
dieses eine Gericht, aber das ist auch Resteverwertung vom Feinsten, aber brutal lecker. Idealerweise hast du noch so ein bisschen altes Rindfleisch.
Schweizer Gröstel.
Ist das Schweizer Gröstel? Und dann schmeißt du genau
schmeißt alles rein, was du noch hast.
Bratkartoffeln, Fleisch, kannst alles reinschmeißen. Muss nicht Rindfleisch sein, geht auch mit Oink. Und dann nach Gusto kannst du noch Bohnen auffüllen und oder.
Sie hören Gadgetfunk, den Kulinarik-Podcast.
Ja. By the way, für die Bratkartoffeln mit Zwiebeln und Speck mache ich so, dass ich die Zwiebeln und den Speck vorher
rausnehme,
dann wieder rausnehme, dann die Bratkartoffeln mache und die dann später wieder dazugebe. Und dann hast du nicht das Problem mit den verkohlten Zwiebeln und du brauchst gar keinen Butterschmalz.
Doch, für das die brauchst du.
Natürlich brauchst du Butterschmalz. Das wäre die nächste Frage gewesen. Bist du Team Rapsöl oder
Zwangsläufig
oder Team Butterschmalz?
Nee, den ausgelassenen Speck.
Ja, da brauchst du aber schon viel
wenn
Speck.
Du
also,
ja, ja, natürlich.
Bring doch mal die halbe Sau aus der Pfanne zur Seite, ja?
Ja.
Marian kocht nie unter Bürogröße.
Von haushaltsüblichen Mengen, Marian. Ja, das
ja, grundsätzlich ja, hast
das
du
ist,
recht.
Das ist aber tatsächlich richtig. Ich mache immer zu viel. Ich mache immer zu viel.
Dass du so viel.
Butterschmalz lässt sich nur durch mehr Butterschmalz ersetzen.
Ja, aber der Tipp, hat Marian mir es vorweggenommen. Habe ich auch erst kürzlich gelernt. Vorbraten. Genau, dann hast du noch diese Geschmackssubstanz im Anbratfett und dann hast halt einen, was mich daran immer zurückhält, ist, du hast halt wieder einen Teil mehr abzuspülen. Ja, das gut, ist männliche Denke.
Das mache ich.
Ja.
Ich habe einen Geschirrspüler.
Ich habe eine Tochter, ich habe eine Frau und ich habe einen Geschirrspüler. Also irgendjemand wird das Ding schon sauber machen. Ich bin nur fürs Kochen zuständig. Ja, und solange wir wöchentlich einen Podcast produzieren, kann Christina auch beim Spülen einen Podcast hören. So, alles gut.
Ich hatte übrigens mal tatsächlich eine weibliche Begleitung, die das sehr, sehr gerne gemacht hat, die quasi mich zum Kochen geschickt hat und im Anschluss alles
das auch doch, gemacht hat. Das ist doch eine Job-Arbeit. Ich finde das auch gut. Ja, ist auch super.
Ja, die hatte da echt Bock drauf.
Ebenso, super.
Aber die mochte auch, was ich kochte.
Also ja, das ist doch, darum geht es dann. Team heißt ja nicht, dass jeder alles kann.
Team heißt toll, ein anderer macht's.
Zum Beispiel.
Ja, kann, muss aber nicht. Aber okay, machen wir die kulinarische Klammer zu. War ein guter Tipp. Und hat mir auch die Angst vor diesem Kartoffelding sie da genommen, so ein bisschen. Aber die ich habe natürlich den Kartoffeln. Die, ja, ja, mit dem
Übrigens. Ist
gut, nicht gut. Salzkartoffeln, Pellkartoffeln, whatever. Kartoffeln schälen, das ist allein schon so.
Und jetzt noch der letzte Lifehack hinten dran und dann darfst du, Marian, für alle Pflanzenliebhaber, schmeißt zum Beispiel das Kartoffelwasser nicht weg. Oder grundsätzlich, wenn ihr Kartoffeln kocht, Reis kocht, das ist super guter organischer Dünger. Also abgekühltes Kartoffelwasser, abgekühltes, ist egal, funktioniert auch mit Karotten, Gemüse. Wenn ihr sowas vorkocht, schüttet das Wasser nicht weg, sondern gebt es euren Pflanzen. Die freuen sich. Und ganz natürlicher Dünger ohne Kunststoff und voll vegan und so. Gutes Zeug. Funktioniert mit fast allem. Bloß bei Eiern eben aufpassen, weil die sind ein bisschen kalkig. Die haben zwar auch viele Mineralien, aber wenn ihr eh schon kalkhaltiges Wasser habt, ist das wahrscheinlich dann keine gute Idee.
Da beschwert sich auch der vegane Benjamini, wenn er Eiwasser kriegt.
Ja. Ja, zu viel Kalk mögen sie nicht. Bloß so als Tipp.
Okay.
Nee, das ist richtig. Zu den Kartoffeln mit dem Wässern und so weiter und so fort. Wenn man die danach, nach dem Wässern und so weiter, nochmal so ein bisschen in den Backofen gibt bei 60 Grad. Also wirklich Gott, nur so.
Jetzt kommt aber der Feuchtigkeitsfuchs.
Ja, dass die Oberfläche quasi schon angetrocknet ist, gibt eine richtig geile Konsistenz in der Kartoffel. Muss man aber mögen.
Ich habe es in der Tat mal, die eine Hälfte von den Bratkartoffeln ohne Zwiebeln habe ich vorher auf dem Küchenkrepp nochmal abgetupft und abgetropft. Ja, und der andere hat aus dem Abtropfsieb mit Zwiebeln dann angebraten. Gefühlt sind die abgetupften ohne Zwiebeln ein bisschen krosser und geiler geworden als die anderen.
Naja, klar.
Muss ich jetzt sagen.
Genau. Feuchtigkeit.
Von daher kann das gut sein, wenn du die im Backofen nochmal so noch einen Windhauch drüber gehen lässt, ja, dass die dann noch krosser werden. Ja, ist auf jeden Fall Room for Improvement.
Vor allen Dingen das Interessante ist, die kriegen dann halt so eine pommesmäßige Konsistenz innen, wenn du das halt nochmal im Backofen vorher, also die sind dann innen so noch so weich so quasi, aber außen richtig geil kross. Also es ist interessante Konsistenz, muss man aber mögen.
Ja, kann man immer ausprobieren. Not so bad.
Recklinghäuser Bratkartoffeln. Möchte schon was? Komm.
Ja.
So.
Ja?
Da! Wir schreiben dem 18.05. 20. Lass mal, 21.
Ja, leider. Immer noch.
da endet sich die nächsten 7 Monate auch nichts dran, Carsten. 6,5. Werden wir leider mit
ja, ich hoffe schon, dass die nächsten 7 Monate nicht der 18.05.
Ja, um Gottes Willen, ja. Aber hinten raus, die Zahl endet, wird sich jetzt so schnell nicht ändern. Halleluja. Was haben wir denn gehabt auf der Zeit? Das war gar nicht so spannend, dieser Tag in der Retrospektive. Aber hat vor 2 Jahren auf jeden Fall bei uns für einen Schmunzler gesorgt, in Österreich für ein bisschen Aufregen. Happy Birthday, Ibiza-Affäre und der liebe Heinz-Christian Strache. Danke, dass du zurückgetreten bist an der Stelle. Für alle, die es damals vielleicht nicht mitbekommen haben. Also sein lustiges Video auf Ibiza geliked, geleakt worden. Danach auch oft geliked worden, aber erstmal wurde es geleakt. Okay. In der sich diverse Regierungspersonen oder vor allem der Vizekanzler aus Österreich ein wenig selbst dupiert haben oder selbst ins Abseits geschossen haben. Indem sie schön mit einer Prostituierten Party machen wollten. Nein, war es eine Prostituierte?
Nein, Nein,
sie wollten mit abschmieren, um Gottes Willen. Es war eine,
Entschuldigung, es war eine Frau, eine russische Investorin.
Ja, Entschuldigung.
Ach, Heiko. Eine russische
Investorin. Aber sie war gekauft.
Und sie war gekauft, natürlich. Aber sie hat ihnen vorgegaukelt, sie würde in die Partei investieren wollen. Und dann hatten sie da einiges an Ideen, wie man da mit Geld gewinnbringend sein Vermögen in Österreich vergrößern kann und
vom Staatssäckel in den eigenen Säckel einfach ein paar Euronen schieben kann.
Genau.
Ja.
Ja, haben auch,
was denn? Das ist auch gar
die eine oder andere Trickkiste so ausgepackt, wie man das so macht und wie es dann keiner merkt und wer da ein adäquater Ansprechpartner sein könnte für so eine Geldspende. Ja. War ein illustrer Abend. Hat aber nichts mit Prostitution zu tun gehabt.
Entschuldigung, nein. Das waren Investoren, du hast recht. Aber sie haben einen russischen Akzent gehabt. Aber das impliziert jetzt auch.
Das haben russische Investorinnen aber häufig.
I'm sorry.
War es nicht eine Oligarchin, sag mal?
Glaub, Jens Koks war, glaube ich, ziemlich gut. So wie der Strache abgegangen ist, auf jeden Fall. Hat auch nur Neuwahlen in Österreich zur Folge gehabt, also gar nicht von großer Aufregung. Ja.
Und nein, es war kein Deepfake.
Nein.
Nee, war aber gut geplant, glaube ich.
Mhm.
Ja, 2 Jahre her, ist krass. Hm? Fühlt sich viel länger an.
Fühlt sich echt länger an, weil halt auch so viel passiert ist seitdem. Hat es ja dann nochmal probiert mit einer neuen Partei. Hat nicht wirklich funktioniert. Ich glaube, er wollte Bürgermeister von Wien werden, der Herr Strache.
Ein hehres Ziel. Ja.
Da haben die Werner ihn abgestraft, geherrscht. Das hat nicht funktioniert.
Bietchen. Ja, Bietchen, Herr Bürgermeister.
Ja. Ganz so dumm sind die Wiener halt auch nicht. Ja.
Im Kulturen sind sie halt nie. Wie sagst du so schön, Carsten? Auf Eitrige und ein Blech? Ein Volk mit so einem Sprachschatz.
Das wäre auch mal wieder schön. Am Stoffel.
Die Zeit wird kommen. Wenn die Fahrt nach Wien nicht immer so trist und tröde und Fahrt wäre mit 130 über die Autobahn.
Und guten Blitzern drum. besser an die 130 halten.
Ja, könnte teuer werden.
Ja. 135 Tempomat ist optimal.
Ja.
In Österreich. Ja. Ist perfekt.
Genau. Und wer sich aber nicht so oft mit 130 und Tempomat an die Geschwindigkeitsregeln gehalten hat, Happy Birthday an der Stelle an Heinz-Harald Frentzen. Der Alter sagt, 54 heute geworden. Ja. Der gute Rennfahrer. Der war meistens mit mehr als 130 unterwegs.
Fährt der nicht sogar noch irgend so ein Kram?
Das heißt, das könnte gut sein, dass der noch. Warte ich das richtig?
Ja, so.
Aus der Michael-Schumacher-Zeit, muss man jetzt sagen.
Ja, genau. Aus
der genau.
Die fahren bestimmt nicht, noch alle. Der Walter Röhrl ist ja auch bis tief in die 60er seine Rallyes gefahren, glaube ich. Ne?
Ja.
Walter Röhrl fährt immer noch ganz gerne mal den einen oder anderen Wagen. So als Gedenkfahrt und solche Geschichten.
Der Mann, der den Audi Quattro gezähmt hat.
Ja.
Sehr cooler Typ. Heinz-Harald Frentzen, Walter Röhrl, Michael Schumacher. Das waren noch echte Männer. Ja. Nicht so Podcaster.
Kommen wir später zu.
die haben da ohne Social Media und Influencing richtig Scheiße bauen können, ohne dass jemand zu nachtragen kann. Na egal. Happy Birthday, Jack Johnson. Ja, gute Laune Musik. Wenn ihr gute Laune braucht, hört euch Jack Johnson Musik an. Kann gar nicht in die Hose gehen. Kann das Stimmungsbarometer nur nach oben gehen. Oder wie seht ihr das?
Ich höre mir irgendwann mal Jack Johnson an, dann sage ich es dir.
Ist nicht so deins? Hast du nicht so
im Kenn ich nicht.
Partout was im Ohr? Echt nicht?
Oh, hätte ich. Kennst du das nicht?
Okay. Das ist echt gute Launmusik. Und wenn 2, 3 Lieder kennst du auf jeden Fall vom Hören, denke
ja,
ich.
Ja,
auch wenn mir der Name jetzt nicht einfällt. Aber es ist nette, gute Launmusik, kann man sich gut anhören.
Ja, ich hätte. Ja. bin nie dem Jack Johnson
so,
Fanclub. Hat nicht ganz so ein Flow wie William Shatner. Ja? Aber kann auch gute Laune. Können sie beide.
Also nur Geburtstagsgrüße und kein Hörtipp.
Auch Jack Johnson auf jeden Fall. Mein
Hörtipp, ja. Okay.
Ist für mich tatsächlich so ein bisschen Saubermach und Staubsaugen.
Ja, eben so einfach easy listening. Gute Laune, nicht nachdenken, alles easy. Kann was.
Ich habe hier noch so eine schöne aus der Zeit gefallene. Heute vor 46 Jahren wurde in Kassel die erste Videothek in Deutschland eröffnet.
Die alten Hessen-Vorreiter wieder in Kassel die erste Videothek. Wie geil.
Ja.
Vor 46 ja. Jahren.
Fand ich auch.
Peter Max oder VHS?
1975. Ich glaube, zu der Zeit war das noch ein Kampf, hör mal.
War das nicht eher Video das 2000 gegen VHS? Peter Max oder irgendwas?
Ich glaube, waren alle
ja,
drei,
hier in Deutschland.
Und VHS hat sich durchgesetzt.
Ja, ja. Ja, hier in Deutschland war es eher Video 2000 und in UK und US war es, glaube ich, eher Peter Max. Das populärer
warum hat
war.
Sich VHS durchgesetzt? Müssen wir jetzt die Anekdote auch auflösen?
Keine Ahnung, weißt du es?
Ja, das ist wird gemunkelt, das ist, ja, wobei die ist nicht ganz richtig, also es wird gemunkelt, dass es wegen der Pornoindustrie war. Aber wieso selbst?
Die gesagt haben, wir müssen uns für ein System entscheiden, wir nehmen VHS und damit war der Kassbissen.
Ja, das ist, möchte ich jetzt mal nicht in Abrede stellen, dass da sehr viel Wahrheit dran sein könnte.
Hört sich auf jeden Fall nicht unlogisch an, ne?
Ja. Ja, und hat sich, hält sich halt hartnäckig.
Oh.
Ja, genau. Das hat damals in der Videothek bei uns im Ort hat das 3 Mark extra gekostet, wenn du die nicht
zurückgespielt hast. Ich glaube, eine Mark. Aber was, ich glaube, der ein oder andere ehemalige Videothekenbetreiber hat immer noch Staatsanleihen irgendwo offen für nicht zurückgegebene Filme von irgendjemandem. Das summiert sich dann auch irgendwann mal auf.
Habt ihr das mitbekommen cool. Oder habe ich das hier erzählt? War eine witzige Geschichte in den USA. Genau was du eben erzählt hast. Eine Frau hat einen neuen Pass sich ausstellen lassen wollen. Und das war dann komplizierter, als ich dachte. Dann haben sie so ein bisschen recherchiert. Und auf einmal hat die Behörde festgestellt, dass sie eigentlich festnehmen müssen, weil ein Vollzugsbescheid gegen sie vorliegt. Ein Haftbefehl.
Aufgrund von nicht zurückgegebenen Videokassetten.
Und so hat sich das aufgelöst. Sie hat irgendwann vor 30 Jahren anscheinend eine VHS-Kassette nicht zurückgegeben. Das ist zur Anzeige gekommen. Das Geschäft ist natürlich leider mittlerweile schon tot und aufgelöst. Aber der Haftbefehl ist nie aufgehoben worden. Und sie kriegt dann 30 Jahre später, wird sie dann beim neuen Dokumentenausstellen fast festgenommen und hat dann sowohl in der Retrospektive auch festgestellt, dass es ja vielleicht damit zusammenhängt, dass sie in letzter Zeit nur sehr kurz auf beruflichen Stellen verweilen durfte. Weil anscheinend kriegt dann auch HR oder die Personalabteilung irgendeinen Wink, so hier gegen deinen Mitarbeiter so und so liegt was vor. Und in den USA reden die ja weniger und handeln schneller. Und die hat wohl ziemlich häufig Job wechseln müssen in den vergangenen Jahren.
Holy.
Und hat das dann, auf einmal löste sich das alles auf. Ich glaube, das ist dann auch im Sande verlaufen.
Du willst dann vielleicht irgendwann das klären und stellst fest, die Videothek gibt es gar nicht mehr. Das,
natürlich gibt es die Videothek nicht mehr. Ja? Aber die Leihgebühren werden mittlerweile wahrscheinlich den 100.000 Dollar.
Siebenstelligen Bereich. Okay.
Also ist kein Witz, ist wirklich passiert.
Gab's auch mal in Deutschland so einen Fall, wo so ein Typ verstorben ist, wo der Sohn dann irgendwie, also beim Versterben ist irgendwie aufgefallen, dass er irgendwie ein Buch von der Bibliothek von der städtischen Bibliothek nicht zurückgegeben hatte und irgendwie Leihgebühren in Höhe von 2000 D-Mark oder so dann aufgelaufen waren. Quasi fast das ganze Erbe.
Ja, überleg mal, du musst deinem Kind auf dem Todesbett beichten, ja, dass Erbschuld von der Bibliothek kommt. Für nicht zurückgegebene Videokassetten. Und dann war es auch noch ein Porno.
Ja, ich wollte gerade sagen,
wenn ich 70er Jahre Porno mit Walfisch
starte. Auf der Alm, da gibt's kein Sünd. Oh, furchtbar. Auch diese ja, heutzutage würde man sagen, Cringe-Momente in der Videothek, wenn alte Herren durch
den Vorhang kamen.
Oh, furchtbar, furchtbar.
Ja, noch besser, wenn du die alten Herren kanntest. Das nicht ne? mehr gibt.
Papa, du auch?
Onkel Kurt?
Ah, schön. Ja, der Videothek, der Treffpunkt der Familie. Okay. Ja, das, nee, wir hatten ja in der Tat über die Story nicht hier nicht gesprochen, Carsten. Aber ja, das ist auf jeden Fall höchst amüsant, höchst amüsant.
Lustig ist sie alle Male.
Das definitiv.
Ja, ach Gott. Jetzt hast du wieder was. Ich habe die Woche einen sehr interessanten Podcast gehört, habe ich hier auch schon zwei, dreimal angeklingen lassen. Darknet Diaries. Immer wieder schön. Hat eine ganz aktuelle Folge über Pirate Bay mit einem der Pirate Bay Gründer. Geht anderthalb Stunden, auf Englisch natürlich wieder. Und der beschreibt eben so die, also Pirate Bay war damals eine Download-Plattform über eine BitTorrent-Technologie. Das erklärt man nicht, aber da ging es eben auch darum, wie lade ich mir Filme und Musik aus dem Internet runter. Und was mir auch gar nicht so bewusst war, Pirate Bay ist nichts Amerikanisches, sondern war ein schwedisches Unternehmen.
Richtig.
Ja. Unternehmen kann man nicht sagen, oder? Eine Initiative muss man fast eher sagen.
Unternehmung.
Das waren drei Schweden und die standen eben auf dem Standpunkt, sie machen nichts, sie stellen keinen Content zur Verfügung, sie verweisen bloß auf Plätze im Internet, wo man diesen Content finden kann. Und von daher sind sie rechtlich außen vor und haben
die alte Geschichte, da hat alles angefangen mit dieser Diskussion, ne, bei Pirate Bay.
Genau, also unglaublich spannend, unglaublich cool erzählt, weil ich dachte mir auch so, manchmal möchte ich gerne mehr Schwede sein, weil der so extrem lässig war und wirklich so, ja, das ist ein Gesetz, das sagst du so, aber das interessiert mich nicht. Mein Verständnis ist anders. Bam. Ja, so scheint er zu sein, der Schwede. Und die waren da wohl auch sehr, sehr kompromisslos und sehr, sehr wenig dialogisch und auch sehr, sehr wenig bereit einzuknicken gegenüber Behörden. Also unglaublich spannende Geschichte und unglaublich viele neue Sachen, die ich da auch erfahren habe. Also nochmal Darknet Diaries und eben die Folge über Pirate Bay. Super spannend, super kurzweilig. Empfehlung hier.
Mhm. Vielen Dank für die Empfehlung. Vielleicht sollte man dazu noch sagen, Darknet Diaries kommt in englischer Sprache daher.
Habe ich doch gesagt.
Hast du gesagt? Oh, sorry, habe ich... Entschuldigung. Das kommt davon, wenn man an der Überleitung fällt.
Hör doch mal zu und lösch nicht die Namenstage.
Die Namenstage fallen heute aus. Wir gedenken an Jan und Felix, ja, die heute Namenstag haben. Ich habe überrascht, alles gut zum
besonders Namenstag. Besonders an Felix.
Ja, Felix, der
Sei gegrüßt.
Ja. Das Schwedenthema hat mich dann mental schon so getriggert, dass ich das im Englisch gar nicht gehört habe. Sorry, Carsten. Und ich war gedanklich schon wieder bei unserem Freund Julian Assange, der ja auch seine Historie mit Schweden hatte.
Oh, da ging es los. Da ging der Tanz los.
Ja, aber ich wollte gar nicht die Julian Assange-Story schon wieder aufrollen, sondern euch eigentlich vermelden. Ich bin mit dem Buch von Nils Melzer durch, dem Schweizer, der ja als UNO-Beobachter, UN-Beobachter für Menschenrechte und Folter und so weiter den Fall Assange nochmal ganz objektiv beleuchtet hat und muss sagen, höchst interessant, ein bisschen zäh am Anfang zu lesen, weil es doch sehr trocken, sachlich, sehr viel, ich sag mal, Anwaltssprech auch mit drin ist natürlich und sehr viele Fakten erstmal runtergerattert werden. Aber vom Inhalt her und von der Quintessenz kann ich nur empfehlen, das zu lesen. Wer allerdings schon zu Verschwörungstheorien neigen sollte, so ein bisschen, gebt es euch wohl dosiert, ja, nicht alles auf einmal wegbingen von dem Buch, weil sonst könnte es sein, dass ihr wirklich an sowas glaubt. Es legt sehr viele Dinge offen, vor allem auch diese Schweden-Thematik, die Julian Assange lang begleitet hat. Sehr, sehr, sehr gut geschrieben, ultra spannend, aber auch sehr, sehr einfach starker Tobak oder harter Tobak. Und es ist nicht alles Gold, was glänzt, egal welche von den vermeintlich demokratischen Regierungen dieser europäischen Nationen, aber auch USA, wenn ich mal da anguckt oder drauf guckt, haben alle ihren vermeintlichen Dreck am Stecken, beziehungsweise auch Passivität kann einfach ekelhaft sein an der Stelle. Sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Gibt es als Kindle, E-Book, als Paperback und als Hörbuch bei Audible. Und ist in der Tat das erste Paperback-gebundene Buch, was mir seit Jahren gekauft habe. Und
als MP3-CDs gibt es das auch noch.
Als MP3-CD, das ist ja oldschool. Ne? Ah.
Logisch.
Ja, okay, cool. Sehr, sehr empfehlenswert, kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Und ist mal ein bisschen was anderes. Jo, das dazu. Wo wir gerade bei Büchern sind, kommen wir zur nächsten Buchempfehlung.
Das geht ja heute.
Das geht Schlag auf Schlag, wir werden der literarische Podcast, Carsten.
Das geht Buch auf Buch.
Bitte?
Das geht Buch auf das Buch, das Buch literarische dreiköpfige Quartett. Aber
eigentlich ist es ist ja nur ein Remake, was ich euch da anpreisen möchte. Und zwar hat der gute Brad Stone, bekannt von der Allesverkäufer, nämlich das Buch über Jeff Bezos und seinen Amazon-Dingsi, das ganze Werk quasi überarbeitet, die Fortsetzung geschrieben, die Grenzen verschwimmen da so ein bisschen und die neuesten Themen rund um Bezos und Amazon in ein neues Werk gepackt. Das Buch heißt Amazon Unbound, übersetzt Amazon unaufhaltsam, wie Jeff Bezos das mächtigste Unternehmen der Welt erschafft. Auch super, super gut. Ist ja, sehr, sehr angenehm zu lesen, nicht ganz so trocken wie das Julian Assange Buch. Und wer auf solche, es ist keine Autobiografie an der Stelle auch, der gute Brad Stone erzählt die Geschichte rund um Amazon, rund um Jeff Bezos, hat leider keine Freigabe für direkte Interviews mit Bezos bekommen, aber aus den ehemaligen Entwicklerteams von Alexa, Kindle und Co. sind sehr viele Dinge zustande gekommen und sehr viele Originaltöne quasi dabei oder Interviews dabei, die verarbeitet werden. Super spannend, kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Als E-Book 1999, als gebundenes Buch 26,99. Bei Amazon natürlich, wo auch sonst. Und ist direkt mal auf Platz 1 gechartet. Der Bestsellerliste.
Okay.
Interessant, die Kategorie ist Überlebensbiografien.
Viele wollen wie Jeff Bezos sein.
Ja, wer will das nicht sein? Wer nicht gern der reichste Mensch der Welt? erschienen am 17. Mai. Also ganz neues Ding und ist direkt durchgestartet. Und scheinbar scheint es auch ganz gut zu laufen, denn Amazon hat nur 19 Stück auf Lager. Nicht, dass die E-Books ausverkauft sind. Ja, das ist mein Buchtipp der Woche. Ich sehe schon, Schweigen im Walde.
Was soll man da noch sagen?
Döner?
Schluck doch erstmal, was du gerade zu dir genommen hast, bevor wir den Döner reden.
Das war kein Döner.
Döner.
Obwohl jetzt so einen richtig leckeren, genialen Döner, also so einen richtigen Döner.
So einen massiven Döner.
Ja,
lass raus, das Dönertier aus der Katze, aus dem Sack. Wenn du schon die Katze nicht aus dem Sack lässt.
Offenbach ist um einen Dönerladen reicher. Und zwar um einen Berliner Dönerladen.
Offenbar hat er noch nicht genug Dönerreden gehabt vorher, habe ich gehört.
Ich fand es aber sehr, 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 sehr amüsant. Ne? Babas Döner in Offenbach.
Powered by Massiv. Müssen wir noch beleuchten, wer Massiv ist? Ja, so ein bisschen vielleicht schon. Ne?
Ja.
Aber nicht einschlafen dabei.
Wie wieder, Entschuldigung. Ich war gerade weggenickt. Aha. Ja, Massiv bekannt aus, ich glaube, die meisten werden ihn kennen aus der Serie 4 Blocks. ein Berliner Rapper, der sich auf die Fahne geschrieben hat, den Original-Berliner Döner in die Republik rauszutragen. Und seinen ersten Laden hat er natürlich nicht in Berlin aufgemacht, sondern in, wo glaubt man sonst, in Offenbach.
Jetzt,
der gemeine Offenbecher.
Zwischenfrage, was ist der Original-Berliner Döner?
Ja, das ist der Original-Berliner Döner. Also, den kann man nicht beschreiben. Den muss man essen. Da musst du nach Berlin fahren, dir für 2,50 Euro so einen Döner holen. Und,
jetzt auch in Offenbach.
Genau. Ne? Es ist, ich glaube, der ganz wichtig ist der Fleischspieß, weil das Fleisch ist halt nicht normal geschichtetes Fleisch, sondern halt auch zum Teil, also das ist Fleisch mit Hack, ne? Das ist wichtig beim Original Berliner Döner, dass es Misch ist. Und das Brot. Das Brot ist ja aus einem großen Fladen geschnitten. Und schon, ja, es ist halt ein geiles Brot irgendwie. Keine Ahnung.
Das ist schwer, den typischen Geschmack in Wort zu packen. Das ist richtig. Ja. Wir haben so schön in der in dem Social Media Pitch YouTube Video dazu gesagt, der echte Berliner Döner hat kein Tzatziki, finde ich auch sehr gut den Ausdruck in dem Moment, eine Knoblauchsoße, eine Joghurtsoße und eine scharfe Soße, und das macht den Berliner Döner aus, und natürlich Presspappenfleisch, ja, ganz wichtig.
Ja.
Ganz wichtig. Warum das so geil sein soll, verstehe ich auch nicht. Aber der Berliner Döner hat schon einen sehr originalen Geschmack. Vielleicht liegt es auch einfach an den guten Zutaten, die da so für einen 2,50 Euro Döner reinkommen. Mhm. Nobody knows. Ne? Aber schon interessant, dass ein Rapper, Hip-Hopper sich dazu bemüßigt fühlt, den Berliner Döner in die Welt rauszutragen und in Offenbach anfängt. Ja, und das fand ich schon sehr lustig. Und
was hat er am Eröffnungstag gemacht? Döner für 1 Cent?
Ja, ne? Jeder Döner 1 Cent. Und natürlich war eine große Publikums- und Fanboy-Schar da. Aber auch große Namen aus Funk und Fernsehen, wie Leute aus dem Remo-Clan, Mois, keine Ahnung, ja, die ganze Pseudo-Halbwelt hat sich da wohl auch mitgetummelt. War wohl ein sehr illustres Opening-Event. Und da in Offenbach.
Wollt ihr noch einen Fun-Fact hören?
Ja, gerne.
Wenn man den Original-Berliner Döner googelt, dann kommt man bei einem Imbissstand in Penzberg raus.
Gut. Wo ist denn Penzberg?
Das ist so von München aus Richtung Murnau.
Alright.
Das hat das mit deiner Standortbestimmung von Google zu tun oder so.
Bist du irgendwie noch im VPN irgendwo Richtung Murnau?
Ich bin noch im VPN in Murnau. Nee, genau. Und ansonsten auf die Frage, was ist ein Berliner Döner, gibt mir hier dieses Internet die Definition: saftig gegrilltes Fleisch vom Spieß, serviert mit etwas Salat, Zwiebeln, ein paar Scheiben Tomate und Soße im Fladenbrot, mit oder ohne Schaf, so kennen die Deutschen den Döner.
Mit oder ohne Schaf, bisschen scharf.
Also der Definition, das muss Berliner sein, das kann, also das gibt's sonst nirgendwo auf der Welt.
Na dann. Hat der Döner es eigentlich mal geschafft, auf Platz 1 da deutschen Lieblingssnacks zu kommen?
Nee, das nicht. Aber?
Nee, immer noch nicht.
Nie.
Ja, keine Ahnung. Da war ja jetzt 28 Jahre lang die Currywurst.
Die Currywurst?
Die übrigens auch in Berlin sehr, sehr gut ist, muss ich neidlos anerkennen.
Ja, es ist, auch wenn der gemeine Ruhrpottler was anderes behauptet, aber ich persönlich sage, die beste Currywurst der Welt gibt's in
Berlin. Überall in Berlin.
Das ist dann die ohne Darm, ist doch die.
Oh, Berliner, die geht Currywurst, ja gar nicht,
oder?
Ja.
Also die sieht so komisch aus.
Das ist die beste überhaupt. Ja, aber das ist halt die beste.
Ja, aber lass uns darauf einigen, es gibt eine Currywurstkultur. Es muss ja nicht die Currywurst, es gibt rote und weiße und es gibt mit und ohne Darm. Also wenn du mich fragst, ich würde eine rote im Darm nehmen. Das wäre meine Präferenz, aber das bleibt auch jedem selbst vorbehalten. Genau, an der Stelle, ich glaube, ich habe es ja auch schon mal gesagt, das ist etwas, was ich als Ex-Münchner so ein bisschen bedauert habe irgendwie, dass es dort nämlich überhaupt keine Currywurst-Kultur gibt.
Nee, kriegst du das dann. Das ist viel zu profan für den
Nein, Mieten, jetzt ist es kein Social Bashing an der Stelle, aber es ist einfach, es gibt Dönerbuden überall in München. Aber wenn du einfach so Bock auf so eine geile Currywurst haben willst, da gibt's ganz, ganz wenig Locations bloß, ja.
Ich will gerade so, also Streetfood-mäßig, die einzigen, die es kettenmäßig versucht haben, so Vincent's Moore, oder?
Ja, Kette.
Da gab es immer so eine Pseudo-Currywurst.
Ja, das ist für alle, die nicht süddeutschen, Vincent's Moore ist so eine Metzger-Franchise-Geschichte. War, als ich Kind war, sehr, sehr gut und sehr, sehr hochwertig, ist mittlerweile, würde ich sagen, average.
Das ist quasi der bayerische McDonald's, ja.
Ja, so genau. Aber so, dass du halt ja durch die Innenstadt gehst und zwischen drei Currywurstständen wählen kannst, dem ist nicht so. Es gibt dann, glaube ich, den Currywurst 53 irgendwo in Ramersdorf, da in der Ballernstraße. Angeblich die beste Currywurst der Stadt. Aber jetzt wird es schon wieder zu lokal für München.
Ja, dann hau ich noch mal kurz die beste Currywurst und Curry Krakauer des Ruhrgebiets rein.
Krakauer,
ja, 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 natürlich, klar. Die gibt's nämlich hier in Dortmund bei Wurst Willi in der Fußgängerzone in Dortmund. Die verkaufen aus dem Wagen in der Fußgängerzone und das ist hier, wenn man mal hier irgendwo unterwegs ist,
wenn wir mit unserem VfB Eichstätt Fan-Merch in Dortmund auflaufen, dann führst du uns zu Wurst Willi, Marian.
Yep. Ist Deal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ist Wurst Willi auch ist das der gleiche Betreiber, der auch im Kölner Hauptbahnhof unten diesen Mega-Wurststand hat? Ist es nicht auch Willi? Not sure, aber ich glaube schon.
Dass ich wüsste.
Egal, sei es drum.
Sei es drum. Aber Wurst Willi war schon im Fernsehen, also
ja,
hier so Currywurst-mäßig Galileo.
Das war die Original-Berliner Currywurst in Offenbach auch. Aber
also meinst Jumbo Schreiner hat da auch schon einen halben Kilometer Wurst gegessen.
Hintergrund, um das vielleicht ein bisschen weniger konfus hier aufzuziehen, es gibt eine Studie des Catering-Dienstleisters Appetito. Das scheint so ein Gastronomielieferant zu sein.
Appetito ist Kantinenbetreiber im großen Stil. Also so richtig so. Ich habe mal für die gearbeitet.
Okay, ja. dann ist das hier eine sehr, sehr vertrauenswerte Quelle. Die haben anscheinend Erhebungen getroffen über die beliebtesten Kantinenessen und da war eben die Currywurst jetzt 28 Jahre lang back to back unangefochten an der Spitze aller deutschen Betriebskantinen. Und im Pandemiejahr 2020 ist ein Wandel geschehen und die Spaghetti Bolognese hat sich den Spitzenplatz gesichert und die Currywurst vom Thron gestoßen. Das
traditionell deutsche Gericht Spaghetti Bolognese.
Ja, muss ja.
Ja, aber eigentlich schon. Eigentlich ist die Spaghetti Bolognese mittlerweile ein traditionell deutsches Gericht. Vom Rhinon
das Miracoli.
Na, da ist keine Bolo drin.
Weil so.
No.
Ja, aber das war doch früher, also in meiner Kindheit war das so der Überbegriff Miracoli, war Spaghetti Bolognese eigentlich.
Die Bolognese ist mit Hackfleisch. Miracoli hat kein Hackfleisch. Ja. Entschuldige.
Das Ding ist, wenn du in Italien versuchst, eine Spaghetti Bolognese zu bestellen, dann gucken die dich ganz, ganz bescheuert an. Weil, wie heißt das in Italien? Spaghetti con carne.
So wie Chili con carne, nur mit Spaghetti.
Ja.
Ja. Okay. Ich glaube, wenn du nach Miracoli fragst, gucken sie noch blöder. Oh Mann. Okay. So, Appetito sagt das also. Interessant.
Und wenn Appetito das sagt?
Eine Bolo geht immer. Eine Bolo geht einfach immer, ne?
Ja. Ja, ich glaube, das hat halt im Pandemie ja auch was so mit Pseudogesundheit zu tun, ne? Es wirkt, so eine Bolo wirkt halt gesünder als eine
Currywurst. Ja, vielleicht in dem Pandemiejahr 2020 wird natürlich auch die die generelle Grundgesamtheit, das Anzahl der ausgegebenen Essen war ja nur ein Bruchteil von den Jahren davor. Somit kickt natürlich dann
der Erhebungs-
die Demografie schaut dann anders aus.
Ist ein geringerer, aber das heißt, dass also die Currywurst-Esser tendenziell eher daheim geblieben sind und nicht in die Kantine konnten. Macht das Sinn? Ich habe keine Ahnung, wo das hier hinführt.
Das ist aber wirklich eine sehr gute These. Ne? Der klassische Currywurst-Esser ist im Homeoffice.
Und der Bolognese-Heini kommt ins Büro.
Der schleppt sich ins Büro. Der Kosmopolit.
Naja, aber so eine Bolognese, die ist ein bisschen reichhaltiger als eine Currywurst. Also dementsprechend, das könnten eher die sein, die einen Job haben, der quasi gar nicht im Homeoffice funktioniert. Verstehst du? Also ein körperlich anspruchsvollerer Job.
Glaubst du, dass...
Die These geht nach hinten los.
Es
ist einfach nur eine These.
Ja, aber auf jeden Fall interessant. Wir werden, Wiesbaden ist nicht weit von mir. Ich werde mal vorbeigehen mit dem Statistischen Bund und mal nachfragen, ob sie Erhebungen über den Bolo- und Currywurst-Konsum in der Pandemie haben.
Ja, da ruft Marian seinen alten Chef an bei Appetito und holt sich die Erhebungsparameter ab. Und dann können wir das auswerten.
Fakten.
Sehr gut. Die Miele-Kantine in Gütersloh. Ja.
Aber kommen wir jetzt zurück zum kulinarischen Teil des Sketched-Funks. Wenn ihr eine Bolo macht, 3 oder eher 4 Stunden kochen?
Ich gucke nicht auf die Uhr.
Ist zeitabhängig. Ich habe meistens keine 3 Stunden für sowas.
Nee, du hast ja nur eine halbe Stunde bis Stunde was zu tun und der Rest der Zeit ist ja einfach nur ab und zu mal reinzuholen.
Ja, aber ich fange nicht um 8 Uhr früh mit der Bolo an. Also das kannst du dir knicken.
Nee, du musst ja für den nächsten
Tag. Ich fange klassischerweise, wenn ich Bock auf Bolo habe, dann fange ich an, in den Topf einen Tag vorher anzusetzen. Also
schmeckt ja erst am nächsten Tag richtig geil.
Ja.
Also das war immer so mein Eindruck. Aber bin ich ja froh, dass ich nicht
alleine bin. Das Problem, was ich mit einer Bolognese habe, ist, deswegen habe ich jetzt in der Pandemie tatsächlich meine Standard-Bolo einfach nicht gekocht. Wenn ich die mache, ist das so viel, dass ich mindestens 5 bis 8 Personen damit versorgen kann.
Ja, so muss es sein.
Und das ist für mich alleine einfach viel zu viel. Und das ist tatsächlich der Grund, warum ich seit Pandemie nicht mehr meine Bolo gemacht habe. Und tatsächlich ist es so, wenn ich die mache, habe ich Ansage von meinen Freunden, dass ich denen Bescheid sage, dass ich die mache. Also das ist, die sind mir sauer, wenn ich denen nicht Bescheid gesagt habe, dass ich die gemacht habe, weil der Topf für 5 Personen, der ist auch schon mit 3 Personen, haben die das schon geschafft.
Ja, das muss ja eine ordentliche Gebindemenge sein, sage ich mal, sonst macht es ja keinen Sinn. Sonst macht es ja keinen Sinn.
Ja, sonst schmeckt es auch nicht.
Bin ich bei dir.
Das schmeckt einfach
nicht. Bin ich bei dir.
Ne? Also unter 500 Gramm Hackfleisch brauchst du gar nicht anfangen.
Das ist mal ein Tipp vom Profi, kauf kein Hackfleisch. Wenn du das nächste Mal Bolo machst und dann kauf.
Machst du das selber, oder was?
Ich schneide das.
Drehst du echt selber durch?
Ich lasse es nicht durch, sondern ich schneide es halt relativ klein. Und dadurch, dass du es ja eh so lang kochst, fasert es ja eh aus. Das heißt, wenn du es schön klein würfelst, so klein, wie es halt dann geht, aber halt nicht wolfen, sondern einfach nur klein schneiden. Und, back to basic. Ein Gemüseansatz, den handhabe ich quasi so, wie ihr euren Speck- und Zwiebelansatz, nehme den dann zwischendurch raus, hau dann das kleingeschnittene Fleisch rein, 2/3, 1/3 Rind, Schwein, kann auch gern ein bisschen durchwachsen sein, weil du kochst ja eh lang. Dann das Gemüse wieder dazu, also klassisch bisschen Sellerie, Karotte, hast nicht gesehen, also quasi so ein Suppengebindemix mit anbraten. Und das Ganze halt schön verkochen, ein bisschen auffüllen und so weiter. Einkochen, hast du nicht gesehen, läuft. Und dann hast du, wenn du kein Hackfleisch nimmst, sondern das Fleisch selbst schneidest, hast du eine wesentlich geilere Textur am Ende, als wenn du von vornherein das Hackfleisch dann so lange drin hast. Aber das hat mir, Grüße gehen raus an Tina Ganji, die mir das irgendwann mal als alte Mama Mia mal so aufgetragen hat, eine Bolognese nie wieder anders zu kochen als so. Ja. Und sie hat mal recht und macht schon Sinn. Und das ist der einzige, ich nehme ja sonst gern fertiges Hackfleisch, aber an der Stelle ausnahmsweise nicht, denn die Bolognese ist ja, wenn man Richtung Italien geht, ja eher ein Ragout und kein ich wolfe mein Fleisch tot Gericht.
Ja, es ist eine Resteverwertung. Ja. Ne? Also Reste wegmachen. Und jetzt Glaubensfrage, frische Tomaten oder passierte Tomaten?
Passierte Tomaten. Also Tomaten aus der Dose eigentlich. Und es ist eine Mischung aus Dosentomaten. Frische Tomaten haben einfach nicht das Aroma. Egal, sei denn du hast sie aus dem eigenen Garten oder vom Biobauern, wo du richtig saisonal auch Geschmack hast, aber alles, was aus Holland oder Spanien kommt, kannst du meistens geschmacksmäßig vergessen. Nee,
also Supermarkt-Tomaten gehen nicht, die kannst du knicken.
Dann kannst du guten Gewissens Dosentomaten nehmen.
Aber tatsächlich mache
ich... Und halt ein gutes Tomatenmark ist halt wichtig zum Tomatisieren von dem Ansatz.
Ja, einen Tomatenmark brauchst du tatsächlich, den brauchst du auch, wenn du frischen Tomaten machst. Aber durch die frischen Tomaten brauche ich weniger Flüssigkeit.
Ja, das ist richtig.
Weil
ist
die
richtig.
Bringen die Tomaten selber mit. Und es ist ein Mordsaufwand mit den frischen Tomaten, aber durch die lange Kochzeit und so weiter ist das quasi, ja, passé, also ja, passé.
Ja, ich wollte gerade sagen, bei Frischtomaten musst du auch nochmal passieren, weil sonst passiert es dir nämlich, dass du noch Haut zwischen den Zähnen hast.
Nee, die werden vorher abgebrüht.
Oh, edel, also, ja, das ist natürlich der richtige Aufwand.
Ja.
Der coole
Podcast. Das muss sein, vorher abbrühen, schälen und dann so wie sie sind, komplett in den Topf schmeißen und dann verkochen sie wirklich komplett und dann ist nichts mehr davon da.
Ja. Okay, kleiner Exkurs. zu einer guten Bolognese. Was es nicht alles gibt.
Zum Glück erst.
Kochen ist Spaß.
Aber heute ist es wirklich sehr, sehr, sehr kulinarisch heute. Schön. Das ist.
Gefällt mir.
Ne?
Gefällt mir. Aber.
Ja, aber was machst du, wenn du deine Bohnen nicht mehr findest?
Bolognese Podcast Nummer 1.
Ja, heutzutage, ich werf ein AirTag rein.
Ich suche sie einfach bei Google.
Wenn es eine edle Tomaten-Bolo irgendwas werden soll, dann werfe ich einen AirTag in einem Hermes-Anhänger rein.
Das reicht ja eigentlich, wenn du das an den Topf pappst, oder?
Sind die magnetisch?
Ja, papp halt einen Magneten an den AirTag. Dann sind sie magnetisch.
Okay, ja. Aber vielleicht kommt.
Ein gutes doppelseitiges
Klebeband. Du nimmst gutes altes Gaffer-Tape.
Das sieht ein bisschen komisch aus, könnte auch ein bisschen riechen, wenn der Topf zu heiß wird, aber egal, Hauptsache der AirTag ist am Start. Ja, so finde ich dann meine Bolo auch wieder, wenn ich sie in meiner Küche dann verlegt haben sollte.
Es sei denn, du hast einen funksicheren Kühlschrank natürlich zur Aufbewahrung und das Bluetooth-Signal schafft es nicht mal aus dem Kühlschrank raus. Dann wird es schwierig. Hintergrund, wir haben ja über Apples bahnbrechende Erfindung, die AirTags, schon geredet. Hier an dieser Stelle mit Sinn und Unsinn und wir haben auch ein paar Mitbewerber vorgestellt. Ich habe jetzt tatsächlich ein Testexemplar zugeschickt bekommen von der Firma MuseGear, deutsche Firma. Die haben den MuseGear Finder, ich halte es hier gerade für die Jungs in die Kamera.
Das sieht doch aus wie ein Teil, Mann.
Ja, ist aber ein bisschen kleiner als ein Teil. Und okay. Erfüllt vom Prinzip die genau gleiche Funktionalität wie auch mein so ein AirTag, Teil. Mit der einen Ausnahme, dass es sich eben nicht von befreundeten iPhones vermeintlich orten lässt. Ist aber ansonsten genau zur Funktionsweise ganz kurz erklärt, ist so ein kleines Plastik. Ding sie, geschätzt 3x3 Zentimeter, vielleicht ein bisschen mehr. Kannst du dir an den Schlüsselanhänger hängen, kannst du dir an die Fernbedienung hängen, wie auch immer. Und dann über eine App lokalisieren, wo das jeweilige Teil ist. Nachteil dabei, du solltest natürlich innerhalb des Bluetooth-Bereiches des Gerätes bleiben.
50 Meter?
50 ist schon, ja, also solche Aussagen.
Ne, gib der Hersteller an.
Ja, aber wir geben auch als Hersteller WLAN-Reichweiten an. Das ist immer mit ganz großer Vorsicht zu genießen, weil nie eine Umgebung gleich der anderen ist. Ja, mit viel Möbeln drin ist dann WLAN schwächer, ist natürlich wahrscheinlich auch das Bluetooth-Signal. Also ich würde sagen, so 10 Meter ist safe, 20 Meter, 30 Meter ist absolut machbar. Das hängt dann eben von der Umgebung ab. Wenn du einen Schlüssel vor der Haustür hängen lässt, könnte es schwierig werden, weil die Haustür natürlich viel mehr dämmt, als es ein Vorhang tut. Genau, dazu gibt es eine kleine App, schöne Sache dabei, ich glaube, das ist die erste App seit Ewigkeiten, die nicht nach personalisierten Kontoerstellungen gefragt oder erzwungen hat. Das heißt, du hast also eine App, ist auch alles super schnell installiert. über die kannst du das Ding dann lokalisieren. Und ja, genau hier da der Sicherheitsbeitrag an der Stelle, sie verlangen kein eigenes Konto von dir und greifen nicht deine Daten und deine E-Mail und weiß der Henker was ab, sondern es ist einfach nur die Bereitstellung dieses Dienstes. Da drin ist
und ist ein Klebepad dabei, damit es direkt an deinen Bolotab
kleben. Da ist ein kleines Klebepad dabei, das genau für Bolotab, Fernbedienung, Rucksack, was auch immer.
Fernbedienung, Carsten, du erleuchtest mich gerade.
Ja, dafür sind die Dinger da.
Klassische Frage an meine Tochter, wo ist meine Fernbedienung? Ja, keine Ahnung, Papa, wo du die hingeworfen hast.
Guck halt in dein AirTag. Tag.
Ja, es ist eigentlich...
Genau, und das ist so...
Vielleicht nehme ich ja ein Muse Gear.
In einer Nutshell die Funktionsweise, da ist die gleiche Batterie drin wie in den Apple-Dingsies, also Laufdauer roundabout 12 Monate, ein Jahr. Mhm. Hängt natürlich auch ein bisschen vom Einsatzverhalten ab. Ja, wenn ich das täglich 5-mal nutze, natürlich ein bisschen weniger. Bei normaler Nutzung hält es in etwa so lang wie ein Apple AirTag. Und ein anderes nettes Feature hat so einen kleinen Druckknopf, mit dem ich auch rückwärts zum Beispiel mein Handy lokalisieren kann.
Ich brauche so ein Ding.
Was wiederum wirklich nice ist, das ist...
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich rufe mich selber mindestens einmal pro Monat von Festnetz ab, in der Hoffnung, dass ich mein Telefon nicht auf stumm geschaltet habe, mein Handy.
Danke.
Jetzt musst du für die jungen Zuhörer noch erklären, was Festnetz
ist. Das ist das mit der Wählscheibe.
Das ist dieses andere Telefon. Und ich kann ja mal hier kurz gucken. Oder ich versuche es mal ohne das Mikro umzuschmeißen diesmal. Seht ihr, oh Gott, hier. Seht ihr da den Nupsi unten? Das ist so ein kleiner Druckknopf.
Liebe Hörerschaft, wir sehen diesen Druckknopf auf dem.
Genau. Und den drücke ich jetzt einfach mal.
Ich übersetze es mal zum Transkribieren.
Dieses lustige Geräusch im Hintergrund.
Ach, das Telefon ist Carsten,
was klingelt. Das Telefon, was sich meldet.
Telefon ist Carsten, was klingelt. Wirklich am Arsch. Carstens Telefon natürlich.
Ja.
Das ist, ich dachte schon, ich bin der einzige Idiot, der sein Telefon immer verlegt.
Nee, wahrscheinlich nicht. Definitiv.
Also das ist tatsächlich die für mich eine der sinnvollsten Funktionen meiner Apple Watch.
Ja, die kann das auch. Ja.
Das Handy anzupingen.
Ja, ich vergesse es nur immer, dass die das kann. Und seit ich habe ja jahrelang immer das gleiche Höhlenmodell von UAG gehabt, was ich jetzt wechseln musste, da die blöde Höhle das mit dem neuen MagSafe-Laden nicht so unterstützt. Ich sehe mein Telefon nicht mehr, weil ich immer nach der anderen Höhle suche.
Die Gewohnheit. Ah,
furchtbar.
Ganz schlimm.
Furchtbar.
Ja, und vor allem, wenn du in einem Haushalt lebst, wo noch viele andere Telefone rumliegen. Ich sehe es immer, wenn meine Mädels da sind. Meins finde ich nie. Dafür greife ich permanent zu irgendwelchen Telefonen, die hier rumliegen, um dann festzustellen, das ist gar nicht meins. Papa, geh weg von meinem Handy. Ja, Entschuldigung, ich dachte. Ja,
was willst du schon wieder mit meinem Handy?
Ich dachte, hier lag ein Telefon. Genau. Nee, also das ist.
Aber das hört sich auch sinnvoll an, das Ding.
Das ist in Summe, also halt zwei Sachen, die mir extrem gut gefallen. Das eine ist diese Handy-Fin-Funktion. Klar kann man es über die Apple Watch auch machen oder über ein
Telefon. Nicht jeder hat aber auch eine Apple Watch.
Ne? Aber genau. Und nicht, also das macht Laune. Der Tracker scheint so, was ich jetzt hier festgestellt habe, gut zu funktionieren. Das Ding kostet als Standalone 30 Euro. Momentan.
Beziehungsweise 25.
Momentan ist es anscheinend bei Amazon im Angebot für 25 Euro so ein Muse Gear Finder Token. Genau. Was gibt's noch zu sagen? App ist in 0, nichts eingerichtet. Die Batterielaufzeit finde ich nice. Und halt Datenschutz. Das ist ein sehr, sehr cooles Feature. Endlich mal jemand, der nicht das 37. Login von dir voraussetzt oder verlangt, damit es funktioniert.
Das ist sehr charmant. Und ich bin gerade auf Amazon mal unterwegs und muss sagen, ich bin höchst überrascht, denn die stehen auf Platz 3 der Kategorie Bestseller in Schlüssel- und Gegenstandsfinder. Und auf Platz 1, oh Wunder, ist es aus dem Nichts gestartet, der Apple AirTag. Auf Platz 2 habe ich noch nie gehört, Esky Wireless Schlüsselfinder. Okay.
Mhm.
Und dann kommt auch schon
sehr, sehr, sehr populär
Vorteil. Also hätte ich jetzt aus dem Bauch raus nicht gedacht. Cool.
Vor allem Vorteil, ne? Ist noch dazu eine deutsche Firma, also bei Local. Charmant. Ja, also ich meine, so ein Finder ist jetzt nicht das spektakulärste Stück Technologie, was es gibt, aber in dem Umfeld und in dem Rahmen, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich das einfach ein nettes Ding, wollte ich hier mal vorgestellt haben an der Stelle.
Ja, ist nice.
Ja. Genau. Gibt's auch in mehr Paketen, kann man, glaube ich, als gibt's einen kleinen Rabatt, wenn man 3 davon kauft. Aber
ja, das habe ich gerade gesucht, aber das habe ich nicht gefunden irgendwie. Mhm. Ach da. Ah! Mhm. 3er-Pack. Ja. 3, 4, 6. Ja, ist aber wirklich ein kleiner Rabatt,
ja.
Ne?
Ja.
Die sollten sich nicht so viel bei Apple abgucken.
Ich glaube, die waren vor Apple da. Ja.
Ja, ne. Ja, es ist meine Meinung dazu, kennst du ja. Also das Charmante an dieser AirTag-Gedönse ist ja halt gerade, dass du dieses riesen Netzwerk nutzen kannst. Ist zwar alles ganz schön und gut mit dem Datenschutz und dass das Ding quasi nur lokal und so weiter ist. Das ist eine tolle Idee und finde das auch nicht schlecht. Aber es ist halt wirklich, ne, du schmeißt deinen Schlüssel in eine Wiese und der letzte Standort ist halt dein Handy. Ne? Wenn halt andere Leute mit ihrem iPhone in der Nähe dran vorbeigehen, hast du halt keine Triangulation oder genauere Positionen.
Ich meine, der Spin hört sich schon verdammt gut an, aber wenn wir ehrlich sind und wenn wir es uns genauer anschauen, es ist ja nicht jedes iPhone, was vorbeikommt, funkt es zurück, sondern es sind dann iPhones, die A, Bluetooth aktiviert haben, die B, ihre GPS-Funktionalität freigeschaltet haben, die dann auch noch ihre Kontaktdetails zur Rückverfolgung eventuell, also du musst dann iPhone ja auch entsprechend öffnen, um da Teil dieses Netzes sein zu können. Und das reduziert.
Sagen wir es mal so, wenn du es bewusst nicht einschränkst, dann ist es automatisch offen dafür, für diesen Dienst. Ist so. Also wenn du nicht bewusst Einschränkungen gemacht hast, dann ist es quasi im Netz drinne für dieses Gedönse. Nö. Also der Otto Normalo User quasi, der meldet. Das wollte ich damit sagen.
Per Default.
Genau.
Ja. War da nicht irgendwas in dem Moment, wo du jetzt ein Problem mit deinem Device hast? Du gehst in den Apple Store und möchtest irgendwas getauscht haben, was auch immer, weil dein Telefon kaputt ist. Ist das Erste, was die Jungs da am, wie heißt dieser komische, an der Genius Bar dann immer sagen, ja, mach mal hier fein mein iPhone aus und ansonsten können wir das nicht.
Ja, aber das hat damit zu tun, dass die Hardware quasi gelockt wird und Apple selber das nicht deaktivieren kann. Du als User bist der Einzige, der dein Telefon quasi wieder freischalten kann. Und solange dieses Find My iPhone oder auch bei den neueren Macs Find My Mac aktiviert ist, ist die Hardware gelockt auf deine Apple-ID und niemand anders kann das Gerät wieder reaktivieren, wenn das löscht und zurücksetzt.
Ja, macht ja
das
Sinn. Ja.
Genau. Ne? Also dadurch ist ja tatsächlich der Diebstahl von iPhones extremst zurückgegangen. Alleine nur durch die Find My iPhone-Funktion. Ja. Ne? Weil du quasi nicht wirklich sinnvoll gebrauchtmäßig Geld machen kannst mit einem gestohlenen iPhone. Beschaffungskriminalität ist ein anderes Thema, aber nicht sinnvoll. Ne?
Okay. Ja, nice. Nice, ja, die ganze AirTag-Geschichte ist ja, hat ja für viel Freude in der Hackintosh-Welt gesorgt. aber technisch versiertere Podcasts als uns, die das von allen Seiten hier nochmal schön beleuchten können oder auch mit viel Humor beleuchten. Thematisches Fressen natürlich bei der ansonsten ein bisschen anhaltenden Themendürre da draußen.
Ja, ich hatte das ja schon mal mit diesem BBC Micro Mini Mikro Einplatinencomputer angemerkt, den du quasi zu einem AirTag umfunktionieren kannst.
Kannst du aus dem AirTag einen Raspberry Pi machen. Ha!
Ja, dieser BBC Micro, der hat halt die Funkschnittstellen von Haus aus aktiv und drin, die du
ja,
und softwaretechnisch und batteriemäßig.
Egal, für technisch ein bisschen weiter. Gehen wir gar nicht drauf ein.
Ja, ja, das.
Lass uns lieber wieder über Bratkartoffeln reden.
Bratkartoffeln, da kennen wir uns aus, wir wissen, wie sie kross und knackig werden. Ja, und oh, so ein bisschen Bratkartoffeln noch, ne, kurz vor 10, lecker, lecker. Bisschen Hüftgold, ja. Und gut, wie kriegen wir die Kurve?
In Form von Weizenbier?
In Form von Weizenbier, nee, Weizen.
Das selbst angefahren kommt?
du meinst den motorisierten Bierkasten, oder was? schöner Codename für ein Hoverboard mit Go-Kart-Sitz, ja. ja, meine Tochter hat sich so in der Tat so ein Hoverboard jetzt zum Geburtstag gewünscht.
Ich dachte, es kommt gekauft oder gegönnt.
Ja, sie hat den Kasten Weizen zum 10. Geburtstag gegönnt. Aber Kinderweizen hat sie mit, dann die kleinen Flaschen.
Die Löschzwerge.
Die Löschzwerge ist aus Kinderbier, oder? Nein, sie hat in der Tat ein Hoverboard abgestaubt. Mit, also Hoverboard für die Hörerschaft, die mit dem Griff direkt erstmal nichts anfangen können, ist dieses hürstige Elektro-Fortbewegungsmittel eine Achse, zwei Rädern. Wenn ihr auf YouTube mal Hoverboard eingibt oder Hoverboard Fails, tut euch beim Zuschauen schon jeder Knochen weh, weil die Leute sich reihenweise mit aufs Gesäß oder aufs Gesicht
legen. Der Steißknochen wahrscheinlich, oder?
Oh ja. Oder ja, und in eine Richtung, die kaputt geht, weil das Ding Videos davon schießt. Höchst instabiles Ding.
Bitte nicht die Videos gucken mit den brennenden Hoverboards, das ist eine andere Geschichte. Okay.
Ein findiger Erfinder, hört sich auch doof an, ein findiger Mensch hat sich gedacht, naja, wir können doch an so ein Hoverboard auch einfach ein Gestell dran packen, dass man dann Go-Kart draus macht mit einem Rädchen vorne und dann quasi sitzt man auf dem Hoverboard als Hinterachse, mehr oder weniger. Und das, was man, wenn man draufstehen würde, mit den Füßen der Gewichtsverlagerung macht, um zur Beschleunigung abzubremsen, simuliert man dann quasi, wenn man diesen Go-Kart-Sitz dann auch noch draufbaut, mit zwei Hebeln. Drücke ich die Hebel nach vorne, fange ich dann nach vorne zu fahren, ziehe ich es nach hinten, fange ich dann nach hinten zu fahren oder bremse dann ab. Also geht ja in beide Richtungen eigentlich gleich schnell.
Ja, wie jetzt? Fahre ich dann rückwärts oder bremse ich? Das wäre wichtig
wenn
zu
du
wissen.
Wenn du erst vorwärts fährst und ziehst dann nach oben, dann bremst du ab und wenn du genug gebremst hast, fängst du an rückwärts zu fahren. Ist halt ein Elektromotor.
Und wie komme ich zum Stehen?
In die andere Richtung. Ja, musst du dann einfach die Hebel loslassen irgendwann, wenn du stehst.
Okay. Ich dachte, fährt er sofort an rückwärts zu fahren.
Nein. Du drückst nach vorne und dann fährst du vorwärts und wenn du bremsen willst, ziehst du nach oben, dann bremst er ab und wenn er zum Stehen gekommen ist, dann gehst du übergangslos in den Rückwärtsgang quasi. Also da schon großes Fehlpotenzial.
Sobald er steht, sofort raus da.
Ja, aufpassen macht schon Sinn. Und das Ding hat natürlich ein Drehmoment, das es kracht und geht bis 100 Kilo. Also hat auch mein Körper ausgehalten. Und ich muss sagen,
deinen neuen und total überall.
Mein neuen durchtrainierten Körper, ja. Macht ultra Laune, mit dem Ding rumzufahren. Ist aber, es gibt einen Grund, glaube ich, warum es dafür keine Straßenzulassung gibt, denn du bist ultra schnell damit, gefühlt ultra schnell damit unterwegs. Du sitzt ja mit dem Popo halt direkt auf dem Asphalt, auf der Achse, in einer nicht sehr gesunden Höhe gegenüber irgendwelchen handelsüblichen SUVs. Das ist sehr unschön, wenn dir sowas entgegenkommt. Sollte man auch nicht im Straßenverkehr so nutzen. Ist wie Fahren ohne Fahrerlaubnis beziehungsweise Fahren ohne Zulassung. Denn da die Dinge halt tendenziell mal schneller als 6 km/h fahren, brauchst du auch einfach, würdest du eine Straßenzulassung brauchen, die du natürlich nicht kriegst. Somit fahrt das Zeug bitte nicht im normalen Straßenverkehr, sondern nur auf Privatgelände. Ja.
Kleine Warnung, da am Rande ist es tatsächlich eine Straftat. Also es ist nicht irgendeine Ordnungswidrigkeit nicht, ja, oder irgendwas, sondern es ist wirklich eine Straftat und kein Spaß.
Wir sind halt echt sehr flott unterwegs und wir wohnen ja direkt am am Feld, ja, und natürlich ist es auch kein Privatgelände, über die Feldwege zu knattern, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dir ein Auto entgegenkommt, ist doch relativ gering, geht gegen null, ja, und den Traktoren kannst du schnell genug ausweichen, das ist jetzt nicht so das Thema, man sollte nur aufpassen.
Vielleicht ist es ja dein Privatfeld.
Ja, schön wäre es, aber ist es in der Tat einfach persönlich.
Gehört das Feld schon.
Ja, aber es ist natürlich, das Gefahrenpotenzial ist natürlich sehr viel geringer als auf der normalen Straße oder auch selbst auf Spielstraßen. Gebt euch dem nicht hin. Aber ich muss sagen, ich habe selten so ein fettes Grinsen in den letzten 2 Jahren auf dem Gesicht gehabt, wie nach 10 Minuten auf dem Ding. Es macht ultra Spaß. Es ist super witzig, super agil. Dadurch, dass das ja nur ein Vorderrad ist, was auch gelagert ist, kann man halt Donuts, Drehungen hinlegen, dass es dass einem richtig kodderig wird. Lifehack dazu oder guter Tipp dazu, nehmt nicht die Füße bei voller Fahrt oder bei der Fahrt runter, denn ihr stoppt das Ding einfach nicht. Ja? Und auch wenn es gefühlt mal, wenn der Körper das möchte und meint, man kann mit den Füßen abbremsen, nein, der E-Motor ist schneller. Hand-Augen-Koordination ist relativ wichtig, denn die Hebel, wenn es auch ums Kurvenfahren geht, habe ich festgestellt, das ist ein bisschen, es ist umgekehrt zum Autofahren, ne? Vom Bewegungsablauf her, hat man aber schnell drauf. Aber in den ersten Momenten möchte man doch schon das eine oder andere Mal die Füße runternehmen bei vermeintlich voller Fahrt. Das tut weh, kann ich sagen. Das sollte man nicht machen. Draufrecken sind massiv. Und das hat mir aber auch gezeigt, warum es gibt einen Grund dafür, dass es einfach dafür keine Straßenzulassung gibt. Auch wenn der Spaßfaktor noch so hoch ist, ich glaube, das Gefahrenpotenzial ist relativ groß. Aber der Spaßfaktor ist halt genauso groß, leider. Also sehr, sehr, sehr cool. Im richtigen Rahmen, auf dem richtigen Gelände macht das ultra viel Spaß, aber geht bitte nicht damit in den Straßenverkehr, auch wenn das Kind noch so quengelt, ja, gebt dem nicht nach. Denn die Höhe ist einfach fies. Das ist einfach fies, die Autofahrer wissen es nicht.
Straßenlegaler Spaßfaktor, E-Scooter.
Ja, das wäre dann.
Macht auch Laune.
Glaube ich. Aber ich persönlich muss ich echt sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das einfach so ein Fun-Faktor ist, mit dem Ding mal rumzuheizen. Und,
oh ja, doch, die machen ja richtig Laune.
Und vor allem, die gehen halt auf die Schmitzkatze. Also ja. Und das Gefühl von Geschwindigkeit, wenn du halt einen Zentimeter über dem Boden sitzt, der ist halt noch ein ganz anderes. Das ist wie Go-Kart fahren auf der
Bahn. Also wir haben ja schon mal ein Original Kettcar umgebaut mit einem Rasenmäher-Motor seinerzeit. Das ist ähnlich.
Ja. Kriegst du auch keine Straßenzulassung?
Nein. mit dem Elektroteil ist aber halt natürlich der Anzug ist nochmal massiver und genialer. Und das wird übrigens auch noch so eine Geschichte werden, ein Kettcar auf wirklich mit einem richtig bösen Elektroantrieb auszurüsten. Das steht noch so auf der To-Do-Liste mit so 2 Kumpels.
Mit so einem Hoverboard als Antrieb ist ein Kettcar, das Konzept des Kettcars obsolet.
Ja, wir reden wirklich über einen bösen Elektromotor. Also wir reden über 2 Kilowatt.
Ja, gut, das ist ja schon wieder Profi-Nerd-Scheiß, ja.
Ja, aber auf wirklich dilettantenweise. Das teuerste übrigens an dem ganzen Spaß ist nicht mal der Motor, sondern es ist echt und der Controller, sondern der scheiß Lithium-Akku, den wir bauen. Das wird echt das teuerste an dem Teil. Das ist echt schlimm. Also 2 Kilowatt Akku zu bauen ist schon eine Wucht. Ist echt teuer. Hätte ich nicht erwartet. Ja.
Respekt, ja, also Hoverboard, Daumen nach oben, sehr lustiges Ding in der richtigen Umgebung, kann man den richtigen Spaß haben. Punkt. Punkt. So viel zum motorisierten Bierkasten.
Ja, jetzt sehe ich hier ganz viele rote, grüne und gelbe Farben und
und?
Wer zur Hölle hat sich das hier eigentlich mit diesen Tieren ausgedacht?
Ich bin raus.
Und warum sollte ich einen Adler besiegen wollen im Kampf? Carsten, kannst du mir das erklären?
Ich könnte dir jetzt erklären, warum das grün gemarkert ist, aber ich finde das eigentlich tierisch lustig. Geht auch gut. Momentan so ein bisschen, wir können das Spiel ja, wir können ja durchspielen oder das Spiel selber mal machen. Dann guckt ihr es da mal einfach nicht hin und ich übernehme so ein bisschen hier die Federführung. Die große Frage ja. ist, du bist unbewaffnet und traust du dir zu, ein Tier mit bloßen Händen zu besiegen? Warum? Einfach so. Dazu gibt es dann jeweils die Werte der grundsätzlichen Selbsteinschätzungen und es ist echt total witzig, wie die Leute sich einschätzen und wie auch die Einschätzung zwischen männlichen und weiblichen Teilnehmern der Umfrage auseinandergeht. Vielleicht mal eingehend so die Frage an Marian. Eine Ratte. Du bist unbewaffnet, die Ratte ist unbewaffnet. Traust du dir zu?
Mach ich platt, machst du platt, ne? Ja, klar. Ratte mach ich platt.
Du hast kein Teenage Ninja Mutant Teenage Turtle Ding sie gesehen und bist nie von Master Sprint auf die Matte geregt worden.
Also A sind es Schildkröten und keine Ratten. Und
nein, aber der Master Sprint war
ja,
eine
hey.
Ja, aber wir natürlich. Reden hier von normalen ja. Hausratten. Heiko, so, traust ja. du dich so barehanded in Infight ja, mit einer Ratte?
Eine Ratte platt zu machen. Ja. Ich tue mir generell schwer damit, Tiere platt zu machen, die größer sind als mein großer Fußzeh. Ja? So per se. Von daher ganz schwierige Frage. Aber eine Ratte platt machen heißt ja eigentlich, du willst sie in die Hand nehmen und erwürgen.
Das kannst du machen, wie du willst.
Ja,
du kannst den Ozzy Osbourne machen und den Kopf abbeißen. Stehen
meine Chancen auf jeden Fall noch ganz okay. Ja? Kopf abbeißen vielleicht ein bisschen.
Ja, das ist Geschmackssache. Ist, ne?
Ja.
Also ich würde auch mitgehen.
Kräftig aufstoßen.
So eine Ratte ja. traue ich mir zu. Wie zum Beispiel auch 76% der männlichen Artgenossen. Bei Frauen ist es weniger. Da trauen sich bloß 68% der Damen zu, im Kampf gegen eine Ratte zu bestehen. Nächstes Ding. Hauskatze. Kätzchen, Mietz. Marian? Schaffst du eine Hauskatze?
Mhm.
So im Infight?
Mhm. Weißt du? So. Mhm. Also ich erinnere mich gerade an meinen Kater Charlie, der mal schräg durch die Wohnung flog, weil er meinte, er müsse mich im Dunkeln von hinten angreifen, weil er da gerade Bock drauf hatte oder so. Keine Ahnung. Er wollte halt spielen, nur das ging für ihn ein bisschen böse aus. Ich musste mich dann auch eine Woche lang bei ihm entschuldigen mit Whiskers.
Ja, das ist dann
Leckerlis.
Aber lassen wir mal hier ganz alle Gefühlsduseleien raus. Es ist, ihr seid beide im Käfig. Es geht Mann gegen Hauskatze.
Hauskatze.
Wer steht am Ende noch im Ring? Heiko, du oder die Hauskatze?
Ja, auch da würde ich meine Aufstoßtaktik anwenden und ich würde stehen. Ja, die Katze würde ihn.
Ja, ich denke auch Hauskatze. Jetzt interessanter wird es dann schon beim nächsten Viech. Das wäre dann eine
das
Gans.
Das ist höchst interessant. Gegen eine Gans möchte ich nicht kämpfen. Ich glaube, eine Gans kann ziemlich widerlich sein und hart zu.
Ja, die können beißen.
Schnappen.
Aber es geht ja jetzt nicht darum, was wir wollen. Das ist ja jetzt hier kein Wunschkonzert, sondern es geht ja.
Eine Gans hat auch einen langen Hals, ja, den kann man gut schnappen.
Ja, genau das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. Also, ich habe schon Respekt vor Gänsen, aber ich wüsste genau, wo ich hingreifen müsste.
Ich denke auch, oder du rennst um sie rum und packst sie von hinten an den Flügeln. Also ich denke mal, auch so eine Gans müsste machbar sein.
Kannst du auch wresteln, ja.
Sagen auch 71% der Männer und 51% der Frauen bloß. Also nur jede zweite Frau traut sich den Infight mit einer Gans zu. Jetzt wird es langsam wird's, interessanter, ein mittelgroßer Hund. Also ist nicht Schäfer, ja, sondern was ist ein mittelgroß?
Ja, mittelgroß ist so eine Fußhupe, so ein Dackel.
Dackel ist glaube ich,
gut. Ist gemein, gell? Aber da fallen ja auch diese kleinen Pitbulls auch mit rein. Ne? Also so kann man die Frage vielleicht so nicht so isoliert stehen lassen.
Schwierig, ja.
Ich denke, ich würde Blessuren davon tragen.
Es geht ja ums Überleben.
Aber ich würde ihn schon noch.
Es geht nur ums Überleben. Wer steht am Ende vom Tag im Ring und wer nicht?
Ich überlebe den Dackel.
Ich glaube,
den
Dackel traue ich mir zu. Beim Pitbull wird auf jeden Fall noch schmerzhaft. Ja.
Könnte halt einen Arm kosten. Ne?
Ja,
schwierig. Das ist echt schwierig. Ja, so ein Rehpinscher oder ein Dackel hast du halt schneller mal weggekickt, ja. Grüße gehen raus ans Känguru.
Ja, das kommt übrigens auch noch.
Das ist eine ganz andere Technik an so einem Känguru.
Okay, also Heiko ist am Überlegen. Nein, wir schaffen alle drei. Ein Mid-Sized Dog schaffen wir. So wie 60% der Männer und 39% der Damen bloß. Interessant. Jetzt hat Adler.
So ein Seeadler, der kann schon was, ja.
Ein Steinadler auch.
Der vor allen Dingen, der kann fliegen.
Adler wird echt, also, boah.
Auge um Auge, Schnabel um Schnabel.
Vor allen Dingen,
würde ich nicht kämpfen, würde ich wegrennen, ja, beim Adler.
Ja, das geht ja nicht. Du bist ja in deiner Ultimate Warrior Käfigkiste drin.
Ich glaube, ich würde ihn zuerst, das darf kein
Tierschutz. Auf gar keinen Fall.
Schwierig, ja.
Hören.
Also ein Flying Close kommt da auch nicht in Frage beim Adler, ja. In so einem Käfig.
Ich würde ihn zuerst rupfen. Ich glaube, ich würde ihm echt zuerst rupfen. Dann kann er nicht mehr fliegen und dann ist es einfacher.
Da kommst du aber hier mit Peter hart in Konflikt.
Ja.
Wenn du erst rupfst. Ohne Betäubung.
Ich weiß auch nicht, ob die sich so einfach rupfen lassen würden, Marian. Das ist schwierig. Vor allem, er kommt dann von
oben. Ich meine, hier größere Chancen aus.
Ist so ein Adlerschnabel. Wow.
Ja, eben. Deswegen
würde ich mich zuerst rupfen, würde ich mich geschlagen geben.
Also ich könnte mir vorstellen,
mich hart geschlagen geben.
Der Adler würde mich wahrscheinlich auch knacken. Er ist großer Hund, sind wir, glaube ich, schnell durch. Dobermann, Schäfer.
Ja, Schäferhund ist halt schon nochmal eine andere Nummer. Dobermann kann fies sein, aber je größer, umso, ja, größer ist da kein Punkt. Würde ich eh nicht sehen wie beim mittelgroßen Hund. Das Größe ist da nicht ausschlaggebend. Denk an Ramirez von Marco, der Hund, der hat ja mehr Schiss vor sich selbst gehabt als eine Wachfunktion.
Ja, aber nicht, wenn er mit dir im Käfig ist.
Ja, dann.
Also
ja,
hier steht ja auch nicht
ein. Große Hunde, große Schnauze.
Da steht ja auch nicht ein domestizierter, super sanfter großer Hund oder mittelgroßer Hund, sondern da steht mittelgroßer Hund.
Ja, wir mittelgroßer
Hund. Der ist genauso ein Fighter wie du, weißt du? Der hat auch sein Camouflage-Stirnband um.
Bärnackel-Fight mit dem Hund, ja.
Ja, genau.
Hund ist einfach durch. Hund kann man fighten.
Ja, Königskobra.
Kann man nicht fighten.
Puh. Gewinnt. Da hast du eine Chance.
Bin ich nicht schnell genug für.
Eine Königskobra, das sind die langen, gell?
Das sind die mit dem Schild, was sie hinten aufstellen und so. Und, ne?
Ja.
Würde ich sagen.
Also mein Problem.
Terrier ich.
Mein Problem mit der Königskobra ist tatsächlich, ich wüsste nicht wo ich da am besten angreifen sollte.
Bis du das überlegt hast, hat sie dich gebissen, ist rum.
Ja, im Zweifel musst du irgendwie den Kopf ausschalten.
Das wird schwierig.
Aber du hast nur deine Fäuste. Du hast kein Hämmerchen und du hast kein
deswegen
Mr. America Shield.
Ich würde verlieren.
Schimpanse.
Schwierig. Keine Ahnung.
Holla.
Vielleicht überreden, eine Runde rauchen und saufen zu gehen und dann lass uns drüber reden. Ja?
Wir haben das ist nämlich genau der Punkt. So ein Schimpanse, der ist nämlich schlau, also der ist nicht doof. Also das ist, das macht es schwierig. Und der kann den Käfig hochklettern.
Ja, der kackt ja halt auf den Kopf zur Not, ne? Aber beim Schimpansen würde ich mir vielleicht noch mehr zutrauen als beim nächsten Tier, was kommt.
Ja, ich meine, nur mal so als Eckdaten, so ein Schimpanse wiegt bis zu 60 Kilo, wirkt und ist 1,20 Meter groß. Und die sind auch kräftig, die haben lange Arme, die haben schon mal einen Reichweitenvorteil.
Ja,
stimmt.
Aber sie haben abstehende Ohren, das heißt, wenn man ihn an den Ohren erwischt.
Fiesen Möpcast.
Es geht ums Überleben.
Ja, was meinst du, wie der Schimpanse guckt, wenn ihm ins Ohr beißt?
Wem hatte Mike Tyson nochmal ins
Ohr gebissen? Keinem Schimpansen. War das Event der Holyfield? Nee.
Doch, müsste Holyfield gewesen.
Ich weiß nicht, aber doch auf jeden Fall der Blick des Der Blick des Schimpansen ist wahrscheinlich ähnlich.
Ich glaube, so ein Schimpanse, der kann dich schon ziemlich zerreißen. Känguru.
Ja, aber, als ja, da hätte ich viel mehr Respekt vor. Da hätte ich, wenn du da so eine harte Gerade kriegst und einen rechten Ausreger.
Aber ich würde mal sagen, vor so ein Känguru ohne ist tendenziell weniger tödlich als ein Schimpanse vielleicht. So ein Agro-Schimpanse, ja, wenn der schlechte Laune hat, der zerlegt dich.
Das könnte sein.
So. Alter, aber wenn so ein Känguru sich dich mit deinen trifft, Beinen ja? sich, ne, also so
Pam, so Pam, ne?
also
so Pau,
aus der Hüfte, aus dem Beutel.
Das ist schon, ja, ja, ja.
Was meinst du, guckst, wenn das Känguru auf einmal eine Knarre aus dem Beutel zieht? Es war ein Stadtkänguru.
Nein, beide sind unbewaffnet. Du bist unbewaffnet, so, okay. Und das Känguru ist auch unbewaffnet.
Ich dachte schon. Nicht, dass Kängurus
so groß werden. Kängurus werden verdammt groß, oder?
Da gibt es diese Riesenkängurus. Da gibt es übrigens auch lustige Videos auf YouTube. Hier irgendwelche betrunkenen Leute probieren, Kängurus zu boxen und einfach umgeboxt werden.
Ich okay,
darf sie aber auch kein Tierschützer angucken. Ja.
Haben heute unseren biologischen Podcast.
Ah. Kulinarisch-biologisch, ja, wir sind echt gut.
Was frisst ein Känguru am liebsten? Das will ich an der Stelle gar nicht wissen.
Vorstadtbewohner.
Da habe ich letztens so eine interessante Studie gelesen. Da ging es darum, wir sollten mehr Kängurufleisch essen, weil Kängurus sind viel umweltfreundlicher als Kühe. Also wenn man die quasi.
Wenn man sie vor der Haustür hat, aber jetzt das gemeine Känguru wohnt, jetzt hätte er auch nicht in Wiesbaden um die Ecke, ja.
Nee, das wohnt in Berlin.
In der kleinen Künstlerwohnung. Bad Benzerns Hilfe immer.
Vielleicht nur nochmal wieder, um die Zahlen sprechen zu lassen. 11% der Frauen trauen sich zu, das Känguru auszunocken und 17% der Männer.
Ja, die Frauen haben auch
das
eine Handtasche.
Immerhin
dabei.
3%.
Keine Waffen.
Also keine Waffen dabei, was? Okay.
Das sind immerhin 3% mehr als wie bei der Kobra bei den Frauen, ne? Also mehr Frauen trauen sich zu, einen Känguru.
Aber da kommt wahrscheinlich
die
Reptilienangst noch dazu.
Das könnte gut sein, ja, dass sie damit reingehen.
Ist möglich, ja.
So ein Känguru ist ja erst einmal, wenn man so sieht, recht knuffig.
Ist ja süß, genau. Bis sie Knarre aus dem Beutel ziehen.
Wie schaut es denn beim Wolf aus? Also ich glaube, ich bin jetzt komplett raus, sukzessive.
Als Wolf.
9% der Frauen und 16% der Männer trauen sich zu,
das ist
einen
schon sehr,
Wolf.
Sehr männlich, so ein Wolf niederzuringen.
Ja. Ja.
Aber es ist machbar. Also ein Wolf ist genauso wie ein Schäferhund, ist machbar, den zu überleben.
Ja, bis die Tollwut reinkickt.
Ja, Wolf, Schäfer.
Der ist ja unbewaffnet, der Wolf. Glaub, also auch keine Tollwut.
Das ist ja auch schon, wenn die mal zugeschnappt haben, so zugeschnappt, ne? Und Wolf. Boah, weiß ich nicht. Ja. Ja, würde ich, also das sind halt die Dinge, die, ja, gehst mal mit dem Wolf, was hast du gestern gemacht? Och, ich war eine Runde mit dem Wolf wrestlen, ja, kein Ding. sieht man auch kaum.
Da hast du wenigstens was zu erzählen, hör mal. Ja, das ist so. Und wer weiß, vielleicht ist das ja sogar bald alltäglich. Ne? Es werden immer mehr Wölfe in Deutschland.
Mehr Wölfe oder Werwölfe?
Mehr Werwölfe.
mehr Werwölfe.
Okay. Werwölfe. 9% der Wahlen. Das ist schon,
vermessen.
16% sind schon.
Das ist immer noch fast jeder Zweite, ne? Also.
Ja. Warte, ich guck mal kurz hier in die Runde. Wir sind raus.
Ich bin schon lange raus.
Für den Wolfskampf.
Ich glaube, ich bin seit dem Adler raus. Das heißt, hier,
ja.
Nächster Stop, Krokodil. 10% aller Männer trauen sich zu, gegen ein Krokodil im Infall zu bestehen. Und 8% der Damenschaft. Habe ich schon gesagt, ich bin raus. Krokodil, ja, no way.
Aber wenn du mal siehst, dann bei der Kobra waren es 8%, beim Krokodil sind es 8%. Meinst du, die Frauen sind dann so auf, ich brauche jetzt die Handtasche fixiert, ja, dass sie aus dem Krokodil die Handtasche bauen wollen?
Also ich würde mir das Krokodil sogar noch viel eher zutrauen zu besiegen als ein Wolf oder einen Schimpansen, sag ich dir ganz ehrlich.
Ein Krokodil ist
vielleicht
ähnlich schnell, hat einen riesen Maul, hat Zähne vom anderen Stern und
vor allem, wenn es sich hat, dann dreht es dich zu Tode.
Wie willst du so ein Krokodil
knacken? Ja, aber du kannst ein Krokodil kannst du von hier nicht
sagen. Ja, dann also, geh mal in so einen kleinen Käfig hinter den
Bilder Krokodil. Verschwindet aus meinem Kopf.
Nein, aber vielleicht habe ich zu viel National Geographic Wild geguckt zu viel oder so mit Krokodilen.
Ja, und du weißt ja, was aus dem Crocodile Hunter wurde. Ja? Der ist jetzt Fischfutter.
Ne, aber so ein Krokodil ist schon handelbar quasi. Also das ist.
Ich rieche Selbstüberschätzung.
Und schon handelbar.
Mit einem guten Plan, ja, kann man auch.
Okay. Ja, nee, ich bewundere Marian ja für seine Standhaftigkeit. Also ich bin beim Krokodil raus.
Bin ich raus. Bin Billy auch raus.
Also wie gesagt, das Krokodil tatsächlich deutlich eher als ein Schimpanse.
Wenn das Krokodil kommt, dann stelle ich ihm Salz und Pfeffer hin und sage, lass es schmecken.
Okay, Gorilla.
Da kassierst du ein und fällst um. No chance. So ein Silberrücken, ja. Der macht dich aber platt.
Aber so richtig.
Ja. Dann nimmt also dich so einmal in den Arm und verbeißt.
Der macht dich richtig platt.
Ja. Knack, ja. Knackt noch nicht so Menschen ein.
Ja, sehe ich ähnlich.
Ja.
Jetzt.
Zumal der halt auch schlau ist, wie, ne, also so ein Gorilla ist halt auch intelligent. Also das heißt, der kann auch kalkulieren, was er tut und warum er es tut.
Glaubt
so
Marian auch
ja, mit ja, ihm oder hat ein bisschen ihm mehr Kraft als wir, ne?
Mit meinem Camouflage-Stirnband ja, umgeschnallterweise entgegentrete, dann lacht er sich kurz schlapp und macht hab und vorbei ist der Spaß. Also nichts gegen dich.
Helfen auch die Air Max nix.
Jetzt kommen wir in den Endspurt. Elefant, also auch wieder interessant, 9% der Männer und immerhin 8% der Damenschaft.
Die Darmschaft ist da konstant, was die Großtiere ja. Irgendwie.
Traut sich zu, mit bloßen Händen gegen einen Elefanten zu bestehen. Und ja, tell me how. Ich weiß nicht, vielleicht einen Knoten in Rüssel
vielleicht
machen.
die Stoß sind vielleicht das Elfenbein, ja, ist Antrieb genug für die Frau, einen Schmuck draus zu machen. Nein, das ist so krude, sowas auszusprechen.
Ja, denn, ist es.
Ja, vor allen Dingen, du kannst so einen Elefanten nicht kaputt beißen, ne? Der hat viel zu dicke Haut. Das hat ja uns schon, eigentlich, die haben das unsere Steinzeitvorfahren uns schon gezeigt, dass du gegen so einen Elefanten, also damals Mammut, ne, dass du da ohne Waffen nichts ausrichten
kannst. Und alleine
kannst.
Auch
also,
nicht. Ja, damit seinem
Mammut ist sie ja. Auch Fellmaul.
Da kannst du mir auch einen Speer in die Hand geben. Ich glaube, der Elefant
hilft auch nichts.
Putzt sich damit seinen Stoßzahn mal kurz sauber. Ja.
Ja, aber auch da, die Frauen lassen nicht nach. 8% der weiblichen Befragten sagen, wir knallen, wir machen den platt. Ja?
Wir knallen den Elefant.
Ja. Ja? Und ähnlich beim Löwen. 8% der Männer, 7% der Frauen behaupten, sie stehen einem Löwen standhaft gegenüber. Ich nicht.
K.O. durch in der 10. Runde durch Löwen gebrüllt.
In der 10.
Carsten, du hast das gerade verdreht. Frauen 8%, Männer 7% beim Löwen.
Potzblitz.
Ja!
Die haben echt, okay.
Oh ja, du hast recht. Du hast recht, also.
Das ist, jetzt hab ich.
Wow. Ja.
Ja, aber ich glaube,
vielleicht ist da dieser Kuschelkatzen.
Ich habe einfach vergessen, Whitesnake mit der Löwenmähne zu befragen. Ja, die hätten da anders abgeschnitten. Ja.
Nein, aber vielleicht hat das was mit dem Kuschelkatzenfaktor zu tun.
Oh, süße Miezi.
Ja.
Oh Mann. Gegen Löwen.
Ja.
Nein, da bin ich halt einfach Feuchtfutter, ja. Frischfutter.
Vergiss es.
Ja. Frischfutter.
Ist auch nichts mehr dran. Also, ich schmeck auch gar nicht mehr.
Das hilft dir auch nicht.
Aber die Regeln sind Mann gegen Löwe.
Ja, und da sage ich als Mann einfach: Löwe, du gewinnst. können wir uns drauf einigen? Vielleicht können wir nochmal drüber reden.
Geht's echt nicht um den Nährwert an der Stelle.
Gemeinde Grizzly will dann auch nur eine Runde Polka mit dir tanzen.
Genau, oder? Das ist das letzte Tier in der Befragung. So ein Grizzlybär. Ja.
Ja.
7% über 2 Meter, Männer und auch 6% der Damen sagen, den Grizzly, den mache ich platt. Ja, viel Spaß.
Bin ich raus.
Ich stelle mir gerade.
Es ist allein so eine Befragung ist sehr, sehr grude.
Ja, die ist ultra
grude. Ich stelle mir gerade so eine. Ich stelle mir gerade so eine Frau vor, die in so einer Befragung gesagt hat, ich mache einen Grizzly.
Ich frage mich auch, was für Frauen sind die 6%? Die sagen, ich wrestle auch mit einem Grizzly Bear.
Ja, vielleicht lernst du auf dem nächsten Tanzabend eine solche kennen.
Für mich bekommt der Begriff Kampflesbe gerade eine ganz Ober. Neue Bedeutung. Wow. Entschuldigung. Ich entschuldige mich schon mal dafür. Das tut mir leid.
Ich dachte, ich wäre für die politisch Unkorrekten mir zu zuständig.
Nein, ich kann dich da nicht mit alleine lassen. Das geht nicht.
Ja, aber dann.
Aber sehr schön, sehr, sehr, sehr schöne Umfrage.
Sehr, sehr lustig. Sollte man vielleicht häufiger machen, so ein Abschließende.
Das ist schön. Das ist schön. Die Kopfkino. Ich wollte schon immer mit dem Grizzly tanzen.
Ja. Dann würde ich sagen, nimm das mit in die Nacht hinaus, lieber Heiko.
Das werde ich tun.
Lieber Marian, es war mir wie so oft ein Fest. Verliert euer Lachen nicht. Besteht gegen Gorillas, Elefanten und Krokodile auf dem Weg. Und
vergiss nicht die scheiß Kobra, Mann.
Und die Königskobra, 5 Meter lang. Alles gut. Und wenn ihr daneben noch Zeit habt, dann hinterlasst doch gerne mal eine Bewertung im super neuen iTunes für unseren lustigen Podcast und helft uns vielleicht ein bisschen an Reichweite zu gewinnen, damit wir hier noch weiter so lustige Shows machen können, wie die heute Abend. Mir hat's gut gefallen, ich hab's genossen. Dank euch beiden und wir hören uns. Bis bald.
Gute Nacht.
Tschüss.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und pfiat euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.